Moin Leute und herzlich willkommen zum Dicht am Fisch Podcast, Episode 7. Ja, ich glaub's ja selber kaum, aber euer Lieblingsangel-Podcast, der noch unregelmäßiger kommt als eure Partnerin oder euer Partner, ist endlich wieder zurück und endlich gibt's wieder guten Stoff für eure Ohren. Da mir die Qualität des Podcasts eigentlich am allerwichtigsten ist, will gut Dinge einfach Weile haben und so dauert es dann manchmal einfach ein bisschen länger. Es ist halt so mit den Gästen, die ich für euch auch nicht mal eben aussuche, sondern wo ich mir wirklich Gedanken darüber mache, wer was zu welchem Thema erzählen könnte und was für euch interessant sein könnte. Die müssen halt auch immer Zeit haben und dann muss man sich abstimmen, treffen und so weiter und so fort. Naja, Corona kam natürlich auch noch maßgeblich dazu. Und ja, jetzt geht's aber los, es geht weiter, es sind auch die nächsten Gäste schon eingetütet und da müssen wir auch nur noch Termine finden und dann geht es weiter und ihr könnt euch dann auf die ein oder andere geile Folge freuen. Wichtig ist ja, das sage ich auch jedes Mal wieder, wenn ihr uns unterstützen wollt, beziehungsweise mich mit dem Podcast unterstützen wollt, habt ihr die Möglichkeit auf der Dicht am Fisch Website im Podcast-Bereich Patreon zu werden, beziehungsweise uns bei Patreon zu unterstützen. Das ist so wie ein Abo, naja, nicht wirklich ein Abo, aber ihr zahlt halt monatlich eine Summe, die ihr da festlegen könnt, einen kleinen Betrag und die Knete fließt zu 100% in den Podcast. Ja, was kostet der Podcast? Na, Spritgeld, viel Zeit, Verpflegung und so weiter. Na, ich würde ja natürlich meine Gäste auch gerne mal auf eine Pommes einladen. Meinen jetzigen Gast aus dieser Episode habe ich zum Beispiel auf einen Döner eingeladen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, der Erste, der mal was für den Podcast gespendet hat, war Brownie aus Rostock. Und Brownie hat damals die Corona-Tests für Bürger Domeyer und mich finanziert. ja, Kleinigkeit, aber ist so. Ne? Nee, wenigstens nicht draufgezahlt. Also, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, checkt auf der Dicht am Fisch Website mal den Podcast-Bereich. Da findet ihr einen PayPal-Donation-Link oder den Link zu Patreon und da gibt es tatsächlich schon ein bzw. zwei Personen, die uns da unterstützen und je mehr das werden, desto geiler wird's und desto mehr fühle ich mich auch unter Druck gesetzt zu liefern und desto länger ist auch der Hebel, argumentieren zu können, ey, ich brauche Zeit, weil ich verdiene damit Geld. Naja, wenigstens zahle ich nicht drauf. Mein heutiger Gast in der 7. Episode ist Adrian Prus. Falls ihr ihn nicht auf dem Schirm habt, Adrian arbeitet seit vielen, vielen Jahren in der Angelbranche und hat echt viel erlebt. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht aus dem YPC, da hat er 2021 mitgefischt. Und ich bin zu Adrian nach Hause gefahren und war mit dem äußerst sympathischen und ultra entspannten Typen ein paar Barsche angeln. Und danach haben wir den Podcast aufgenommen und die Art, wie Adrian angelt, ist auch die Art, wie er lebt. Also er ist mega entspannt, total positiv und ergebnisoffen eingestellt. Und ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, 3 Stunden mit Adrian abhängen ist halt auch wie eine halbe Woche Urlaub. Also es war sehr, sehr cool. Und ja, Adrian hat einiges zu erzählen gehabt. Ein Fazit hört ihr am Ende der Episode nochmal von mir. Und ob sein jetziger Job auch was für euch wäre und was er so den ganzen Tag macht und ob der überhaupt einen geregelten Alltag hat, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Ich sitze jetzt hier mit Adrian Prus, irgendwo im Nirgendwo in Niedersachsen. Dürfen wir sagen, wo wir sind? Nein, wir sagen es lieber nicht. Adrian, herzlich willkommen. Schön,
Vielen
dass
Dank.
Du dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir starten mal ganz kurz für alle Leute, die dich nicht kennen oder nicht genau wissen, was du eigentlich treibst. Damit, wer bist du und was willst du von mir?
Was will ich von dir? Von dir will ich heute einen schönen Podcast aufnehmen.
Ja, gut, das finde ich fair.
Ja, ja, ja.
Also, starten wir mal ganz vorne. Du heißt Adrian Prus, bist offensichtlich irgendwie Angler oder hast was mit dem Angeln zu tun, sonst wärst du nicht in dem Podcast hier.
Genau.
Und jetzt ist es schwierig, die Leute dahin zu führen, sich ein Bild von dir zu machen. Und da habe ich mir was überlegt. Es gab zwei Möglichkeiten. Einmal wollte ich von so einer Sex-Dating-Portal-Seite die Profilfragen wollte ich raussuchen, habe ich aber nicht gemacht.
Oh Mann, die hätte ich gerne beantwortet.
Ja, kommen wir mal gucken. Ich habe aber was Besseres, ich habe das Freundebuch von meiner Tochter aus dem Kindergarten genommen.
Das ist auch gut.
Mit Einhörnern drauf und so. Und da diese Fragen werde ich dir jetzt stellen. Okay?
Sehr schön, ja.
Damit wir einen kleinen soften Einstieg finden. Also, Adrian, wie alt bist du?
Ich bin ganze stolze 34 Jahre alt.
Okay. Was ist deine Lieblingsfarbe?
Meine Lieblingsfarbe? Oh, das ist schwer. Das ist ganz schwer. Dann würde ich sagen, oh, lila, lila. Ich komme aus Osnabrück, bin in Osnabrück geboren, also lila, lila-weiß auf jeden Fall.
Ah, okay. Was ist dein Lieblingsessen?
Vietnamesische Küche, ganz klar. Esse ich total gerne, war schon ein paar Mal da, liebe ich.
Weil scharf oder weil geil?
Gar nicht mal nur wegen scharf, sondern das haben viele Asiaten drauf, scharf und aber auch scharf mit tollem Geschmack, tollen Flavors hinzukriegen. Also es ist nicht einfach nur die deutsche scharfe Currywurstsoße, wo man nichts mehr schmeckt. In der asiatischen Küche, die können schön scharf und auch noch mit tollen Flavors. Und deshalb ist definitiv Vietnam für mich da ganz vorne.
Okay, es hat schon mal jemand das Freundebuch von meiner Tochter geschrieben. was ist dein Lieblingssong?
Mein Lieblingssong ist... Ah, ganz klar, Queens of the Stone Age, Make It With You.
Okay. Was wünschst du dir zu Weihnachten?
Oh, ich bin null der Geschenketyp. Also ich schenke zwar, ich verschenke viel, gerade so von meinem selbstgebastelten Kram, aber meistens schaffe ich es nicht zum Stichtag, also zu Weihnachten, Geburtstag, sonst was. Ich selber wünsche mir, kann ich gar nicht sagen. Kann ich gar nicht sagen. Ich kaufe das, wo ich Bock drauf habe, das bastel ich mir oder kaufe es mir selber. Ich wünsche mir selten was.
Okay.
Freue mich aber natürlich immer, wenn ich was bekomme.
Ach so, ja gut. was kannst du am besten?
Was kann ich am besten? Ja, das ist, tja, wenn man sich das selber bewerten soll, ist das natürlich immer schwer.
Ätzen, ne? Dahin total drehen die ätzen, kleinen Kinder. Ja,
genau, was kann man
Kinder.
Gut?
Die ja, sollen das sagen.
Ich kann gut Zigaretten drehen, weil ich das sehr häufig am Tag mache. Nee, ich denke, dass ich schon vom Visualisieren von Dingen ganz gut bin. Also ich schnitze zum Beispiel unheimlich gerne Holz und mache mir da irgendwie was draus, sei es irgendwas zu gebrauchen, also einen Pfannenwender oder einen Kochlöffel oder auch halt eben Angelköder oder sowas. Und ich denke, das kriege ich ganz gut hin, aus einem Stück Holz irgendwas visuell Schönes oder Brauchbares zu basteln.
Okay. Was willst du mal werden, wenn du groß bist?
Tja, ich glaube, das weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es kein festes Ziel. Ich lasse mich einfach so durchs Leben. Also ich habe auch früher mal einen anderen Job gelernt, wie den ich heute mache. Ich denke, die Welt verändert sich so schnell, dass man das gar nicht so richtig planen kann.
Okay. Was magst du überhaupt nicht?
Rosinen.
Geil. Ja, okay. Das passt jetzt am besten eigentlich als Antwort eigentlich zu diesen Fragen. Ne? Welche magischen Kräfte hättest du gerne?
Oh, ich habe auf jeden Fall den Traum, den, glaube ich, jeder junge Angler hat. Meine magische Kraft wäre am liebsten, dass einmal man das Wasser wegschnippen könnte, um zu sehen, wo überall im Gewässer vor einem die Fische rumstehen. Dass man mal einfach so wie durch so ein Aquarium durch seinen heimischen Baggersee laufen kann, um zu gucken, wo die Jungs überall rumstehen. Das wäre eine tolle magische Kraft.
Okay, geil. Das finde ich auch gut. Was ist dein größter Wunsch?
Ja. Mein größter Wunsch?
Oh. Es muss ja nichts Materielles sein. Mhm. Wünschst du dir vielleicht Weltfrieden oder irgendwas?
Viel mehr Fische, als es heutzutage gibt. Ich hoffe, dass die Fischbestände mal wieder in eine gute Richtung gehen, weil das ist ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten leider durch immer mehr Menschen auf der Erde gibt es leider auch immer weniger Fische. Und das wäre ein schönes Ziel. Mein Wunsch wäre viel mehr Fische, als wir es heute haben. Mal wieder eine Bergaufrichtung.
Okay. Was magst du lieber, Pferde oder Einhörner?
Ganz klar Einhörner.
Okay. An welchem ungewöhnlichen Ort hattest du schon Sex? Hä? Freundebuch?
Da gibt's ganz... Wir sagen einfach mal Balkon. Aber ich habe... Ja.
Keine Ahnung, wie die Frage dazwischen gerutscht ist. Das wollte ich dich gar nicht fragen. Welches Tier ist dein Lieblingstier?
Das 3-10-Faultier. Ganz klar, ja, das ist cool.
Was
den finde ich total
was ist
spannend.
Das
ist genau das Gegenteil von mir. Einfach ein Faultier, weil das einfach so langsam ist und planlos von Baum zu Baum wandert oder schwimmt und einfach ganz entspannt den ganzen Tag lang abhängt. Und ich bin genau das Gegenteil. Ich bin wie so ein aufgezogenes Männchen, was immer irgendwie irgendwas macht. Und dieses Faultier, das finde ich irgendwie cool, weil der hängt einfach nur mal ab und kann entspannen.
Finde ich gut. Das ist finde ich geil. Ist dein Spirit-Animal so ein bisschen.
Mhm, auf jeden Fall.
Okay. Was willst du unbedingt noch mal lernen in deinem Leben?
Schmieden. Ich habe mir tatsächlich einen Amboss gekauft, ein ganz, ganz tolles Werkzeug, 130 Kilo schwer, und ich finde Schmieden toll. Dadurch, dass ich gerne Holz bearbeite, braucht man immer scharfe Messer in sämtlichen Formen, und deshalb habe ich mir jetzt einen Schmiede-Amboss gekauft, weiß aber, dass Schmieden natürlich nicht irgendwie was ist, was man mal eben zwischen Tür und Angel macht, also es wird schon ein Lernprozess sein, der über mehrere Jahre geht, aber da würde ich mich ganz gerne jetzt so reinfuchsen, das finde ich cool, meine Werkzeuge selber zu. Also ja. Keine Rambo-Messer oder Macheten, so einen Scheiß brauche ich nicht, aber Werkzeug für die Holzbearbeitung.
Geil, finde ich gut. Ja, ich habe deinen Amboss eben schon gesehen.
Ich werde auch bestimmt noch mal einen Angelhaken drauf schmieden. Ich habe aus Kambodscha habe ich einen Angelhaken, der aus dem M16-Lauf aus dem Vietnamkrieg geschmiedet wurde. Den habe ich auch hier, kann ich dir gleich mal zeigen.
Ach geil, ja.
Und ich werde bestimmt auch so für so größere Marlin- und Thunfischangeln und so bestimmt auch mal den einen oder anderen Haken selber schmieden. Da habe ich auch Bock drauf.
Ja, finde ich geil. Das finde ich sehr gut. Okay, da sind wir jetzt auch bei einer tollen Überleitung. Vielen Dank dafür. Kommen wir mal zum Thema Angeln und schließen das Freundebuch. Danke, dass du in mein Freundebuch geschrieben hast.
Ja, gerne, gerne.
Jetzt machen wir weiter. Dich zeichnet ja aus, dass du diesen Klassiker gemacht hast, den dein Hobby zum Beruf gemacht hast, so ein bisschen. Mhm. Und da will ich jetzt erstmal hobbymäßig bei dir einsteigen. Mhm. Warum Angeln und nicht Schach oder Wakeboard fahren oder sonst irgendwas?
Kann ich mir selber nicht so ganz so richtig erklären. Ich hatte schon immer ein extrem großes Interesse für Fische. Das lag zum Teil daran, dass wir damals, wo in unserem Haus, wo ich geboren bin, hatte mein Vater im Flur ein ganz großes Aquarium, also für mich ein riesiges Aquarium damals, und da konnte ich stundenlang vorsitzen, während mein Bruder vorm Fernseher gesessen hat. Fische haben mich damals schon immer fasziniert, also auch in Omas Gartenteich eingebrochen, als ich beim Goldfische beobachten, also durchs Eis eingebrochen im Winter, als ich die Goldfische beobachtet habe, oder Botanischer Garten. Wenn ich im Zoo verloren gegangen bin, dann war ich immer irgendwo im Aquarium. Meine Eltern mussten einmal nochmal quer durch den Zoo zurück ins Aquarium, weil die wussten, wenn sie im ganzen Zoo werden sie mich dort finden. Hatte für mich schon immer eine riesen Faszination, also Fische an sich zu beobachten. Hatte früher natürlich auch Aquarien, Gartenteich und. Fand ich immer schon irgendwie faszinierend, Fische.
Bei dir der Klassiker, Vater Angler oder Opa oder sowas, der dich mitgenommen hat?
Überhaupt gar nicht, witzigerweise. Also bei mir in der Familie war der oder die Person, die am nächsten zum Angeln kommt, meine Mutter. Sie hat nie einen Angelschein gemacht, aber fand das auch immer toll, draußen zu sein, und ist mit von meiner Patentante, der Mann ist auch Angler, und mit dem auch schon mit Angeln gewesen früher, und hatte immer mal überlegt, einen Angelschein zu machen, hat ihn leider nicht gemacht. Also somit habe ich keinen direkten Begleiter in der Familie gehabt, sondern habe mir das alles immer so über Freunde und Bekannte und Angelverein dann irgendwie, bin mit Leuten mitgefahren, damals, wo ich noch zu jung war oder so, die mich dann netterweise mit nach Fehmarn genommen haben zum Dorschangeln oder so, dann mitgekommen, aber halt nicht über meine Eltern.
Okay, und wann hast du deinen Angelschein gemacht, weißt du das noch?
Mit 13, mit 14 musste man in Nordrhein-Westfalen einen haben, und dann habe ich halt gleich mit 13 zugeschlagen, damit ich den mit 14 auch habe.
Ja, sowas.
Wichtigste Lizenz im Leben halt. Ne?
Ja, ja, genau. Gleich vor Führerschein. Ja,
auf jeden Fall.
Okay, also ist die Faszination Angeln bei dir als Kind schon gereift, und
auf jeden Fall.
Was würdest du sagen, warum angelst du jetzt so? Also ist es... Ich meine, du bist im besten Alter, in der Blüte deines Lebens.
Oh ja.
Und könntest theoretisch dir auch ein Speedboot kaufen und oberkörperfrei, saufend irgendwie in Florida rumfahren.
Ja, irgendwie Angeln finde ich einmal natürlich toll wegen, klar, dem Lebensmittelfisch. Ich esse gerne viel Fisch, nehme natürlich immer mal wieder auch welche mit, wo ich dann halt auch abschätzen kann, dass sie Bestände gut sind oder die in einem tollen Alter sind, wo man sie mitnehmen kann. So Stichwort Entnahmefenster. Also ich mag den Fisch als Lebensmittel, aber ich mag auch das Angeln als Lifestyle und das sogar auch das Karpfenangeln. Also ich war immer viel zu aktiv, um Karpfen zu angeln, war also nie so der klassische Karpfenangler, der da eine Woche lang an irgendeinem See rumsitzt und lange füttert oder sonst irgendwas. Aber trotzdem mache ich Karpfenangeln gerne ein paar Mal im Jahr, einfach nur, weil ich den Style einfach mag, mal bei uns zu Hause am schönen Baggersee ein Wochenende zu sitzen und einfach die Natur auf sich einprasseln zu lassen, egal ob es jetzt in Strömen regnet oder Sonnenschein ist und ich zweimal in den See springen muss am Tag, weil es so heiß ist oder zu heiß ist im Zelt. Also ich mag auch diesen Lifestyle mit der Natur, aber auch mit der Reiserei, die mit dem Angeln verbunden sind. Also alles, was dazu gehört. Auch mal das Nicht-Fische fangen, was ja leider auch ganz, ganz häufig dazu gehört, was niemand sieht.
Ja? Hä?
Wir fangen immer, ne?
Ich wollte gerade sagen, wir haben selbst eben gefangen.
Immer ist strahlender Sonnenschein und immer ein Riesenfisch in der Nähe, immer.
Ja, eben war strahlender Sonnenschein und du wolltest den einen Fisch nicht mitnehmen, wo ich gesagt habe, hier, den können wir doch noch fünf davon und dann schmeißen wir die Fritteuse gleich an.
Ja, das stimmt. Aber ich war zu gierig, den nächsten größeren Fisch zu fangen, deshalb wollte ich da nicht viel Zeit verschwenden.
Ja, gut. Lass ich durchgehen. Okay. Sag mal, deine Top 3 an Fischen. Starte mal bei 3.
Bei 3. Da würde ich ganz klar den Seabass nennen. Ja. Seabass, auf jeden Fall. Ganz, ganz tolle Fische. Ultra arrogant, wie viele Barschartige. Ja, Seabass.
Würdest du sagen, dass der Wolfsbarsch noch dollere Meerforelle ist als die Meerforelle?
Ja. Also ich habe mal ein Jahr auf Mallorca gelebt und habe dort viel auf Seabass geangelt und da gab es, also es gibt ja auch bei Seabass unterschiedliche Stämme, also es gibt Fische, die leben das ganze Jahr über an einem selben Punkt, aber es gibt auch Fische, die reisen, in Schwärmen unterwegs sind und so und somit konnte ich auch Fische bei mir im Hafen beobachten, die das ganze Jahr über dort gelebt haben, zum Teil sogar als Paar. Also man hat so seine paar Felsen gehabt, wo man dann so 260er Seabass im Hafen gesehen hat und die auch immer das ganze Jahr über sichtbar da rumgeschwommen sind. Und aber man hatte auch reisende Fische, die halt durchs Becken mal reingezogen sind. Aber da war halt total interessant zu sehen, wie zickig diese Fische wirklich sein können, weil man hat sie jeden Tag gesehen,
ja. Aber
so gut wie nie gefangen, egal was man denen dann hingelegt hat. Und an manchen Tagen hat man halt doch das Glück gehabt, dass man dann doch vielleicht mal den richtigen Köder oder das richtige Beuteschema oder vielleicht auch war es nur der richtige Zeitpunkt erwischt hat und dann konnte man mal einen davon fangen. Aber ich war unfassbar beeindruckt, wie arrogant und intelligent diese Fische sein können.
Okay, geil. Sag mal, und Platz 2?
Platz 2 wäre der Peacock Bass. Also ja, ein ganz, ganz toller Fisch. Habe ich das erste Mal in meinem Leben in Venezuela gefangen. War dieses Jahr nochmal den ganzen Januar über in Brasilien mit einem Kumpel Lucky aus Hamburg. Der ist dort dann ausgewandert und habe da eine Tour gemacht. Wir haben 6 verschiedene Arten Peacock Bass dort gefangen. Ist auch gerade, die können sich die Zuschauer gerne mal angucken. Ist gerade ein Video online, beziehungsweise ein Dreiteiler online. Tucanari, Brasil heißt er. Das geht halt um die Peacock Bass Angelei von Lucky und mir im Januar. Klickt gerne rein. Es sind ein paar schöne Bilder und dicke Fische aus Brasilien.
Wo findet man das?
Bei YouTube.
Auf welchem Kanal?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie Lucky seinen Kanal genannt hat. Ich denke mal Fishing Brasil.
Ich suche euch das raus. Und dann packe ich euch das in den dazugehörigen Artikel zu diesem Podcast auf www.dichtamfisch.de natürlich. Kommen wir zu deiner Top 1.
Ganz klar der Flussbarsch, den haben wir heute ja auch beangelt.
Ah ja.
Das war immer so der Einheimische. Wir haben bei uns in der Heimat Baggerseen, die extrem glasklar sind, zu den meisten Jahreszeiten zumindest. Und da waren das immer die spannendsten Fische, weil man sie halt visuell auch immer irgendwo gesehen hat. Und dann ist die Angelei halt auch spannend, wenn man die Fische schon, bevor man sie fängt, sieht und halt sieht, jede Aktion oder Reaktion auf Aktionen, die man mit dem Köder macht, in den Fischen sieht, da lernt man eine ganze Menge über die Fische und das finde ich nach wie vor total spannend. Heute hatten wir es ja auch, dass die Fische da hinterhergekommen sind im Schwarm und kurz vor den Füßen dann erst reingetoppt sind oder so. Das finde ich immer total interessant, visuell die Fische vor einem zu sehen, wie sie eben reagieren auf deine Aktion, die du mit dem Köder machst.
Ja. Ja, das war tatsächlich eben lustig. Ich würde es als lustig, ne? Weil lustige, keine großen Fische gefangen, aber war irgendwie kurzweilig und lustig. So, ne?
Das böse Wetter war schuld, wie immer. Also natürlich. Es lag auf gar keinen Fall an unserer Inkompetenz, lag an dem Wetterumschwung und Wind und so. Und normalerweise fangen wir immer dicke.
Ja. Sag mal, deine Lieblingsangeltechnik. Schön.
Ganz
den eine Woche lang Boilies anfüttern und dann
doch,
den Pop-Up-Schneemann auf.
Nee. Ich würde schon sagen, in den letzten Jahren immer stärker schon die Hardbait-Angelei, also Wobbler-Angeln. Doch, das mache ich extrem gerne, ja.
Okay, du hast nämlich verdächtig oft heute schon Karpfen gesagt.
Ja, macht man halt auch mal. Ich finde schon, wie gesagt, den Lifestyle am See jetzt rumzusitzen, ist zwischendurch mal echt schön. Und was man auch ganz klar sagen muss, ist, dass auch der Karpfen einer der besten Kämpfer so ist. Also der hat schon verdammt viel auf der Brust im Vergleich zu vielen anderen bekannteren Fischen oder Ja, 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 anglerisch bekannteren Fischen.
Sicherlich nicht unrecht.
Und auch, warte, da muss ich nochmal einwerfen, die Jungs werden extrem alt und auch schlau. Also auch das Karpfenangeln, wenn man da so ein bisschen tiefer reingeht, da merkt man auch, wie die Fische über die letzten Jahre dazu gelernt haben. Es sind halt häufig schon doch alte Fische, die großen Karpfen. Und da merkt man, dass die schon eine Menge in ihrem Leben mitgemacht haben und dadurch auch gelernt haben. Also es ist schon eine interessante Angelei, wenn man sich da tiefer mit befasst, auf jeden Fall.
Total, ne? Also es gibt da, ich meine, mein lieber Freund Thomas Kleefoth hat da eine Studie auch zugemacht. Ich weiß gar nicht, ob es sogar seine seine Doktorarbeit war oder so. Wo es auch darum ging, dass Verhalten in der Gruppe und das Lernen von Fischen, ich glaube, das haben die am Karpfen nachgewiesen dann. Sehr interessant. Gilt übrigens auch für viele andere Fischarten. Hört euch dazu mal die Folge Angeln versus Wissenschaft an von diesem Podcast. Ich glaube, die erste Folge war es. Nee, gar nicht, die zweite. Da spreche ich nämlich mit Professor Dr. Thomas Kleefoth darüber. Also hört euch das an, das ist sehr interessant. Du bist auf einer einsamen Insel jetzt, ne? Mhm. Welchen Köder nimmst du mit? Du kannst nur einen Köder einpacken und du kannst jetzt auch hart Werbung machen.
Es wäre ein selbstgemachter Meerforellenblinker, den ich immer dabei habe. Mit dem habe ich schon im Süß- und im Salzwasser gute Fische gefangen. Und so ein Blinker, den kriegt auch kein Fisch kaputt. Das ist einfach nur ein Stück Edelstahl mit einem verdammt dicken Drilling hinten dran. Ich denke, dass das der Köder erster Wahl sein würde für mich, weil den kriegt kein Fisch so schnell kaputt, es sei denn, er reißt ganz ab.
Ja, kann ich absolut verstehen, würde ich nämlich genauso machen. Ich muss nämlich auch sagen, dass ich gerade im Salzwasser mit nichts besser gefangen habe, alle möglichen Fischarten, als mit einem guten alten Meerforellenblinker. Ne?
Ja, ja.
Also ich hatte mal so einen kleinen 16 Gramm Neongelb, mit dem habe ich Meerforellen, Platten, Barracudas, kleine Jacks, Bluefish, Riffbarsche, also Streifenbarsche, Schriftbarsche, whatever, diese ganzen kleinen Viecher aus dem Mittelmeer mitgefangen. Ultra krasser Köder. Und dann habe ich ihn mir, ich glaube auf Teneriffa habe ich ihn mir jetzt dieses Jahr abgerissen.
Gibt es ihn noch zu kaufen?
Oder stimmt.
Selbst gebaut.
Nee,
sonst auch der FZ. Der FZ ist auch nach wie vor ein Garant, egal wo man mit hinnimmt. Da habe ich mich in Indien mit meinem Guide in Indien drüber unterhalten. Und wenn man so überlegt, der FZ-Blinker ist ein deutscher, ich glaube in Deutschland entwickelter Blinker.
Ja.
Und dieser Inder auf den Andamanen kannte diesen Köder und sagte auch sofort, ja, der fängt hier auch Fisch. So, wo ich so dachte, irre, dass dieser deutsche Köder selbst in Indien auf den Andamanen beim GT-Angeln schon angekommen ist und bei den einheimischen Guides tatsächlich den Ruf hat, auch hier Giant Trevally zu fangen. Ja, fand ich total cool.
Absolut geiler Köder, ne? Mhm. Also, das gleiche gilt ja auch für den Heinz-Blinker. Kennst du einen Heinz-Blinker?
Ja, klar.
Und da gibt es ja so eine Charge von Heinz-Blinkern, wo die Maschine, die gepresst hat, glaube ich, irgendwie kaputt war. Mhm. Und dadurch ist der nicht mehr gleichmäßig gelaufen, sondern zwischendurch immer ausgebrochen.
Ah, okay.
Und da gibt es jetzt so Nerds, die wahrscheinlich sogar noch schlimmer sind als diese Swimbait-Nerds, die genau aus dieser Charge, weil diese Blinker so krass laufen, dann diese Heinz-Blinker haben wollen, weil die fangen auch alles, cool, ne? Ja. Von Meerforelle bis Lachs und Hecht, also krasser Köder.
Glaube ich sofort. Manchmal sind diese ganz kleinen Unterschiede dann doch der Unterschied, der es ausmacht. Das glaube ich sofort.
Ja. Sag mal, dein Lieblingsland zum Angeln. Du kommst ja viel rum,
haben wir jetzt schon gehört. Stimmt.
Ja. Sag mal, wo ist am geilsten? Die meisten sagen, Holland.
Nee. Holland.
Norwegen.
Holland ist natürlich sehr, sehr schön durch unfassbar viel Wasser. Also wenn ich durch Holland mit dem Auto fahre, kann ich meine Handbremse überall ziehen, weil überall kann man irgendwo coolen Fisch fangen.
Ja.
Also Holland ist natürlich schon cool und hat einen bombastischen Fischreichtum. Ich denke, dass ich eine meiner Wunschheimaten Spanien, habe schon 1,5 Jahre in meinem Leben dort verbracht, mindestens. Das Spanien ist auch ein ganz, ganz tolles Land zum Angeln, weil man hat halt einmal die Küstenangelei im Mittelmeer, wo man irre Meeresfische fangen kann, angeln kann, und aber auch die Fluss- und auch Seenangelei in Spanien ist extrem toll.
Ja, witzig, das sagen ja tatsächlich auch andere Leute, ne? Also, ich sage jetzt keinen Namen, ich sage auch keine Region mal, aber Spanien ist schon krass, glaube ich, ne?
Ja,
also,
ja.
Ja.
Haben sich unheimlich viele Habitate gebildet, halt dadurch, dass sie halt über die Flüsse angestaut haben, um ihre ganzen Plantagen, Oliven, Pfirsiche, Orangen und anzubauen, und in diesen Wasserspeichern haben sich halt so viele Fischarten breit gemacht.
Du echt kannst geil. Auch alles da fangen. Ne? Ja. Einfach. Habe ich auch mal einen Artikel drüber geschrieben, über die DVD von Freddy und also Freddy Harbord und Oliver Mars von Urlaub nach Mars.
Ja.
Die, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, ob sie 5 oder 6 Fischarten beangeln.
Ja, mit Kunstködern.
Mit Kunstködern in Spanien und dann von
Plastik Bach, heißt die DVD.
Genau, Plastik, genau. War zu bestellen über bei Neptun Master. Ich weiß gar nicht, ob es die da noch gibt. Gibt es übrigens auch bei Dicht am Fisch einen Artikel, habe ich mal eine Rezension geschrieben. Krasser Angelfilm.
Geiler Film, guckt
wirklich,
mal rein.
Wirklich gut. Und auch richtig schön zu sehen, wie komplett wahnsinnig die Jungs sind. Vor allem Freddy vorne weg. Ja. Er sagt auch, oder hat mir mal, jetzt leak ich hier mal was, er hat mir mal gesagt, es gibt so eine Szene, wo man den Wahnsinn in seinen Augen sieht, wo sie einfach stundenlang übers Mittelmeer fahren und Thunfische suchen und er einfach überall nur noch Thunfische gesehen hat. Und ja, auf jeden Fall fangen die da, glaube ich, Thunfisch, Bachforelle, Hecht, Zander, Barsch, Black Bass und Wels, glaube ich, ne?
Ja, ja.
Oder ich glaube, die Barsch angeln die gar nicht.
Barsch lassen sie, glaube ich, raus.
Genau, Hecht, ja, Zander, ja. Black Bass. Wels und Thunfisch und Bachforelle, ja, krass.
Und alles mit der Spinnrute.
Alles mit der Spinnrute, genau. Ich glaube, zwischendurch fischen sie auf Forelle zumindest auch nochmal Fliege ein paar Mal. Aber ja, krass. Okay, Spanien, ja, finde ich gut. Finde ich eine stabile Antwort. Du angelst ja viel vom Kajak.
Ja.
Würdest du, was findest du geiler, Boot oder Ufer angeln? Und unter Boot zähle ich jetzt auch Bellyboot und Kajak.
Ja, das ist jetzt schwer zu sagen natürlich. Also ich angel schon sehr gerne auch vom Ufer. Ich denke auch, dass man vom Ufer aus viel präziser angelt, dadurch, dass man einen festen Standpunkt hat und man sich auch mehr Gedanken um das Drumherum macht. Also man angelt häufig vom Ufer kleinere Spots und die auch ordentlicher aus. Und ich mag beides. Wenn ich mich für eins entscheiden müsste, würde ich schon das Kajak nehmen, also Bootsangeln, weil ich damit einfach flexibler bin, gerade auch bei großen Gewässern oder Meeresangelei. Aber ich angel schon auch sehr, sehr gerne vom Ufer.
Ja, ich erwische mich da auch immer bei, dass ich, wenn ich vom Boot angel, und ich angel fast nur noch vom Boot, dann guckst du auf die Uhr und denkst so, hä, wo sind denn jetzt die letzten 5 Stunden hin? Und du hast die 5 Stunden einfach damit verbracht, von Spot zu Spot zu fahren. Mhm. Und wenn dann irgendwie an einem Spot so, das passt irgendwie nicht so, oder auf dem Echo lohnt es nicht zu sehen oder irgendwas ist, und dann haut man dann gleich wieder ab. Mhm. Und wenn man da vom Ufer angeln würde und man vorher 20 Minuten durch irgendwelche Felder gerannt ist und über Zäune geklettert ist, dann angelt man den Spot sicherlich besser aus. So, da gebe ich dir völlig recht. Ne? Also das ist auch gar nicht immer so das Allergeilste vom Boot.
Ja, auch dadurch, dass man sich nicht bewegt. Auf dem Boot hat man immer mal wieder, wenn man Wind hat, ein bisschen Drift, ein bisschen Wellenbewegung. Und das hat man vom Ufer halt nicht. Vom Ufer aus steht man wie auf einem Fundament. Und dadurch ist die Köderführung auch eine andere. Und es kommt halt auch der Zug nicht. Wenn man ein driftendes Boot hat, dann kommt ja immer auch ein bisschen Grundzug auf den Köder. Dadurch, dass das Boot ja driftet und man damit ja entweder auf den Köder zudriftet oder eben vom Köder weg, läuft der Köder auch anders, wenn man den von einem festen Standpunkt aus angelt oder halt vom verankerten Boot.
Ja. Und wenn du jetzt dich entscheiden müsstest, Boot oder Kajak?
Dann ganz klar das Kajak. Kajak mag ich. Ich habe mir relativ früh gleich ein Native-Kajak fahre ich ja. Das hat so einen Tretantrieb mit so einem Propeller. Das habe ich mir relativ früh, als so die ersten aus den USA nach Europa rübergewandert sind, habe ich mir eins gekauft und bin nach wie vor glücklich über die Entscheidung. Weil gerade in Deutschland, ich habe viel in Norddeutschland geangelt, habe eine Zeit lang in Hamburg gewohnt oder in der Nähe von Hamburg. Da war immer das Problem, dass man halt in Deutschland auf kaum Gewässer drauf darf mit einem Boot, mit Motor. Wenn, dann müsste man rudern. Und da habe ich dann schon gleich gesagt, nö, ich hole mir einen Kajak, weil das kann ich selber alleine ins Wasser reinkriegen ohne Slipstelle und kriege es auch alleine wieder raus und bin flexibel. Und letztendlich ist das Kajak immer noch schnell genug, um die Größen an Gewässern, die wir in Deutschland haben, voll zu beangeln. Also auch, wenn man so überlegt, Plöner See habe ich früher viel geangelt, aber den fahre ich auch mit dem Kajak an einem Tag mal eben einmal ab. Also da brauche ich jetzt keinen Motor für und komme mit dem Kajak noch sehr gut aus. Und das ist der größte See Schleswig-Holsteins, also was soll da noch kommen? In anderen Ländern gibt es natürlich größere Seen, wo das dann schon eher Sinn macht.
Ja, ich finde es auch.
Motor halt.
Ich habe mir auch einen Angelkajak geholt. Ich habe dieses Savage Gear Kajak, das Aufblasbare. Das aber das cool, E-Rider, nicht das High-Rider, sondern das mit Spiegel hinten dran, wo ich auch einen E- oder Benzinmotor ranmachen kann. Einfach, weil ich das dann auch als Schlauchi nehme sozusagen für Gewässer, wo ich dann mit dem Motor drauf fahre. Ne? Oder ich kann es halt paddeln wie ein Kajak. Das ist wirklich cool, ein cooles Boot.
Ja.
Und da habe ich mal einen Freund von mir, der auch einen Kajak mit Tretantrieb hat, mit Pedale und Propeller. Nee, mit Flossen gibt es das ja auch, ne?
Ja, genau.
Mit Flossen hat er das.
Ja.
Und wenn wir da auf einem Fluss angeln, der Strömung hat, bin ich bei ein bisschen Wind echt gearscht mit meinem Aufblas-Kajak und Paddel. Ja, ne? Und da haben wir es teilweise echt mal gehabt, dass wir so ein paar Kilometer Flussstrecke gemacht haben. Kleiner Fluss, ne? In Holland würde man den Polder nennen. Er musste mich halt echt zurückziehen. Ne? Ja, wir haben eine Leine ran gemacht. Ich habe noch mitgepaddelt, aber ich wäre da alleine nicht mehr zurückgekommen. Ne? Also Kajak mit Tretantrieb, schon geiler Scheiß. Also finde ich auch echt, wenn das nicht so teuer wäre, wäre das noch eine Sache, die ich zu Hause versuchen würde, bei Regierung durchzukriegen. Aber ich würde mir dann wahrscheinlich eher ein John-Boot kaufen, was man so einfach umgedreht in den Garten legen kann und was man rudern kann, wo man Motor ran machen kann, wo du mit zwei Leuten geil drin stehen und werfen kannst. Das fände ich halt auch sehr attraktiv, ehrlich gesagt, zum Angeln. Aber auch da wäre ja das Problem wieder beim kleinen Fluss mit Rudern, ist auch wieder scheiße.
Eben. Deshalb, für mich ist Kajak nach wie vor eine schöne Wahl. Kann ich alles mitmachen, was ich möchte.
Okay. Kommen wir jetzt mal zu negativen Themen.
Oh.
Was findest du beim Angeln richtig scheiße?
Ja, was finde ich beim Angeln richtig scheiße? Müll am Ufer, das finde ich richtig scheiße. Den Müll, den man überall... Ich war mal in Indonesien und da haben die extra Ranger auf den Inseln angestellt, die dort nur von morgens bis abends diese Mauer an Müll wegräumen, die dort angespült wird, damit die Schildkröten ihre Eier ablegen können. Und das fand ich schon echt übel, dass da Leute wirklich angestellt sind, nur um diesen ganzen Müll dort wegzupflanzen. Also Müll am Wasser, das finde ich ganz, ganz, das finde ich das Traurigste am Angeln, ja.
Hatten wir eben auch richtig krass, ne? Also war das eigentlich Streetfishing, was wir gerade gemacht haben?
Ich glaube, das war schon, also Graffitis waren in der Nähe, Gebäude waren in der Nähe. Wir hatten Turnschuhe an, aber leider keine weißen Turnschuhe.
Genau, das wollte ich sagen, weil ich hatte noch keine weißen Turnschuhe an.
Aber ich denke, das war schon Streetfishing, sah leider halt auch dementsprechend aus.
Also es war echt widerlich, Mann. Also ja. Und ich möchte dazu sagen, hier in der Nähe, wo wir gerade geangelt haben, hat Horst Hennings mal geangelt und da gibt es eine legendäre Szene von ihm, da habe ich dir vorhin auch von erzählt, wo Horst Hennings am Wasser steht und sagt, Streetfishing, ich habe einen Hänger nach dem anderen in den Pissgraben hier, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße.
Das war ganz lustig. Ja, kann ich manchmal ein bisschen nachvollziehen.
Ja, gut. Angeln, auf jeden Fall. Müll beim Angeln ist komplett Müll, ja.
Ja.
Okay, kommen wir zum Thema Müll beim Angeln.
Mhm.
Was ist dein Beruf?
Was ist mein Beruf? Also ich habe mal was Anständiges gelernt. Ich bin nämlich Maurer und Betonbaumeister, aber im Moment bin ich im Marketing im Angelbereich tätig, ja. Ja.
Ich weiß ja, dass dein Vater auch was Anständiges gelernt hat, so wie du, ne?
Der ist Tischlermeister, ja.
Genau. Was hat der gesagt, als du gesagt hast, ich bin jetzt im Marketing im Angelbereich tätig?
Meine Eltern haben mich immer unterstützt bei allem, was ich so gemacht habe. Ich habe auch ziemlich früh die Schule abgebrochen und da hat Papa gesagt, ja, wenn du einen Job, also eine Ausbildung machst, dann darfst du von mir aus auch die Schule mit 16 abbrechen. Also mein Vater oder meine Familie ist eine super tolle Familie, wie man sie sich nur wünschen kann, die einem eigentlich immer bei allem unterstützt haben. Deshalb, als ich ins Angeln-Business gegangen bin, das fand er eigentlich ziemlich cool, den Schritt, und hat mich da immer unterstützt.
Okay.
Liebenswerte Eltern, definitiv.
Das klingt super. Ich überlege gerade, wir machen das erstmal so. Ich kitzel gleich, du hast dich ja so verhalten geäußert gerade. Deswegen werde ich das gleich alles dir aus der Nase ziehen.
Ja.
Aber fangen wir jetzt mal eben mit deiner beruflichen Laufbahn an. Also du hast Schule gemacht, hast mit 16 gesagt, kein Bock mehr auf die Scheiße.
Genau.
Ich breche jetzt ab
und
hast dann eine Ausbildung gemacht.
Genau.
Wahrscheinlich zum Maurer.
Beton- und Stahlbetonbauer.
Beton- und Stahlbetonbauer. Und dann hast du das durchgezogen und hast dann irgendwie deinen Meister noch.
Genau, dann habe ich relativ früh meinen Meister gemacht. Dann war ich mit 20 Meister und dann stand ich halt auf der Baustelle und habe mir mit 23 gedacht, das kann ja jetzt irgendwo nicht das Ende sein. Jetzt habe ich schon einen Meisterbrief mit 20 und dann bin ich nochmal studieren gegangen. Und dann ging auch das, wo du jetzt darauf ansprechen wolltest, nämlich das Angeln als Beruf irgendwann los. Dann habe ich irgendwann Baubetriebswirtschaft in Osnabrück angefangen zu studieren. Und in dem fing das dann an, dass ZEPCO auf mich aufmerksam geworden ist, weil ich immer viele Angelsachen damals schon selber gebaut habe. Also ich habe Rutenbau viel gemacht, ich habe Köderbau viel gemacht, habe selber rumentwickelt, eigene Köder auf den Markt oder nicht auf den Markt gebracht, sondern in meine Köderbox gebracht. Und da sind natürlich viele darauf aufmerksam geworden, unter anderem die Firma ZEPCO. Und die haben mir dann damals einen Job als Produktmanager angeboten, den ich natürlich angenommen habe, weil jeder Angler träumt natürlich irgendwie im Leben davon, mal durchs Angeln sein Geld zu verdienen. Und ja, die Chance habe ich dann genutzt und war dann noch fast 7,5 Jahre insgesamt bei ZEPCO. Davon habe ich 5,5 Jahre dort auch im Büro gesessen und habe da dann alles Mögliche so für den anglerischen Markt entwickelt.
Hast du da nur Raubfisch-Sachen gemacht oder hast du, also hast du nur für Quantum Sachen gemacht oder hast du nur, hast du auch Wels, hast du glaube ich auch gemacht, so ein bisschen Black Hat,
ja,
ne?
Ja. Ja, ich war für mehrere Brands zuständig.
Also, du darfst hier Marken sagen, ne?
Ja, ich weiß. Also, ich habe alles gemacht eigentlich, was so in der europäischen Angelei gemacht wird. Das Einzige, was mir sehr abgenommen wurde, war der Wettkampfbereich, also Competition Fishing, also Fiedern, Kopfruten angeln und so. Da hatten wir einen Berater aus England, weil da der Markt halt stärker ist. Und der hat dann mit dem anderen Produktmanager hauptsächlich den Browning-Bereich halt der bekannt ist für diese Angelei, betreut. Also somit war das raus, aber alles andere habe ich gemacht. Ich habe mit Stefan Seuss zusammen Welsrouten gemacht. Ich habe mit Babs und Freddy Harbord Raubfischsachen gemacht. Ich habe aber auch mit Robin Illner Karpfensachen gemacht. Also so eigentlich die ganze breite Palette, die man in Europa irgendwie Fische fängt.
Ja. Okay, und dann warst du bei Zepco 7 Jahre ungefähr.
Genau.
Und dann kam Tag X.
Ich habe nämlich festgestellt, dass man zwar im Angelbereich arbeitet, aber ich war halt nur noch 3 bis 4 Mal im Jahr in China, Vietnam, Japan unterwegs auf irgendwelchen Messen, aber natürlich auch in den Factories, wo produziert wird, um die ganzen Prozesse zu beschleunigen, aber auch zu begleiten von den Produkten. Das beschleunigt halt natürlich auch die Entwicklung, wenn man regelmäßig bei denen vor der Tür steht, die es produzieren sollen. Und habe dann aber festgestellt, dass ich überhaupt gar nicht mehr selber zum Angeln kam. Also alle da hatten die tollsten Köder und tollsten Ruten und das tollste Tackle und alle konnten damit schön angeln gehen. Und ich saß aber irgendwie in China in irgendwelchen Factories rum und durfte den Leuten beim Angeln zusehen. Und da habe ich irgendwann gesagt, nee, jetzt reicht's mir, ich will wieder selber viel mehr Zeit am Wasser verbringen. Und habe mir dann erstmal 2 Jahre eine Auszeit genommen, habe 1,5 Jahre davon in Spanien gelebt, nur geangelt. Und das brauchte ich auch irgendwie gefühlt so nach dieser... Ja, doch, es war schon eine anstrengende, aber auch eine super erfolgreiche Zeit. Bei Zepco hat Spaß gemacht. Ich habe gleich im ersten Jahr einen Award für die tollste Route Europas auf der FTX gewonnen. Das ist so die größte Messe in Europa für Angeltackle.
Was war das für eine Route? Eine Kopfroute?
Nein, es war eine Ladylike-Route. Eine Route, die für die Frauen gemacht wurde, zusammen mit Babs. Eine tolle Routenserie, leider.
Aber die war hoffentlich nicht pink oder so.
Nein, die war nicht nur pink. Da waren natürlich so ein paar lila-pinke Akzente drin.
Okay.
Aber es waren toll angelbare Routen. Also es waren jetzt nicht einfach nur irgendeine Billigroute rosa angesprüht, sondern es war schon eine Routenserie mit, ich glaube, 7 Modellen, die auch wirklich auch ein Hardcore-Angler Vollgas durchangeln kann und der auch mit ein bisschen Erfahrung sagen würde, Alter, das sind Angeln, die man gut angeln kann. Also es war schon eine schöne Routenserie, hat deshalb natürlich auch zu Recht den Award gewonnen. Für mich war es halt ein Riesenerfolg. Ich war das erste Jahr im Angelbusiness und dann gewinne ich auf der Angelmesse nicht für den Gummistiefel, sondern für die Angel halt meinen ersten Award. Das war ein sehr toller Erfolg für mich, ja.
Das ist ein bisschen geil.
Ja.
Okay, dann hast du den Beschluss gefasst, du willst selber mehr ans Wasser, willst aber in der Angelbranche weiterarbeiten und nicht wieder auf dem Bau.
Ja, jein. Also ich habe es nie ausgeschlossen, wieder mal auf dem Bau zu arbeiten. Ich bin halt gerne auch irgendwie körperlich aktiv und schaffe auch gerne was man am Ende des Tages, wenn man ganz Tag lang am PC arbeitet, irgendeinen Videoschnitt macht, sieht man nicht viel von dem, was man ganz Tag lang fertig bekommen hat, leider. Wenn man aber einen Schrank oder eine Küche aufbaut, dann sieht man am Ende des Tages eine Küche. Und deshalb mag ich schon das Handwerken nach wie vor und würde nie ausschließen, nochmal auf den Bau zu gehen. Habe aber das Glück gehabt, dass ich im Marketingbereich jetzt arbeite ich für Daiwa, die japanische Firma, und habe das Glück gehabt, bei denen unterzukommen und die im Marketing zu unterstützen als Content Creator. Und das mache ich auch echt gerne, weil es wirklich tolles Tackle ist, ja.
Okay, jetzt ist ja die Katze endlich aus dem Sack.
Mhm.
Angeln ist dein Beruf, du arbeitest als Content Creator für die Firma Daiwa Cormoran, Daiwa Deutschland. Genau. GmbH und KKG wahrscheinlich.
Mhm. GmbH.
Mhm. Oder nur GmbH, okay. Viele Leute stellen sich das sehr romantisch vor.
Mhm.
Und ich habe dir heute Morgen, als ich hier ankam, oder heute Vormittag, mal erzählt, dass es von, ich glaube, Christopher Jung so ein Video mal gab auf YouTube, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, wo er den Alltag eines Teamanglers entromantisiert, so, ne, dass alle denken so, hey, boah, die sitzen den ganzen Tag zu Hause und planen irgendwelche geilen Angeltrips und dann kriegen die 3-mal in der Woche ein Paket und da ist Tackle drin und dann fischen die das und dann machen die ein paar Videos und ein paar geile Fotos und dann haben die jede Woche 2000 Instagram-Follower mehr und so weiter und so fort.
Mhm.
Und er hat dann gleich so von vornherein gesagt, ja, hör zu, ein großer Teil meiner Arbeit ist doch einfach, ich übersetze Dinge aus dem Englischen ins Deutsche für die Website oder für einen Katalog oder so. Ja, ne? Ja. Oder es gibt dann Leute, die können fotografieren und die machen dann Produktfotos noch und so ein Zeug. Ne? Und ich kenne dich ja ein bisschen jetzt und ich finde, du entzauberst das Ganze auch auf eine charmante Art und Weise. Ich würde gerne mal mit dir deine Tätigkeiten besprechen, bevor ich eine wichtige Frage geklärt habe. Mhm. Wie stolz bist du darauf, mit Hoss Hennings in einer Firma zu arbeiten, sozusagen?
Ganz super, super stolz. Das ist eine Ehre für mich. Ich finde, dass Horst definitiv zu Recht einer der bekanntesten Angler Deutschlands ist und deshalb ist es für mich eine Ehre, mit ihm in einem Team oder für dieselbe Firma tätig zu sein. Das auf jeden Fall.
Sehr gut, sehr gut. Das muss ich nochmal eben.
Liebe Grüße, Horst. Großer Fan. Größter Fan vielleicht.
Nee, bin ich schon.
Okay.
Okay, hätten wir das geklärt. Nee, gehen wir mal. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir reden mal ein bisschen über die Aufgaben, deine Aufgaben, die du hast, oder wir reden mal über eine typische Woche in deinem Leben. Weil, so wie ich das einschätze, gibt es halt die typische Woche in deinem Leben nicht.
Nee.
Und zwar null. Ich weiß, dass du sehr viel Freiheiten in deinem Leben hast und dass dir das auch sehr, sehr wichtig ist.
Ja.
Das heißt, du hast keine Bürozeiten, du hast keine... Ich glaube auch keine festen Arbeitszeiten, du hast keine Kinderverpflichtungen, irgendwelche fiesen Sachen, um die du dich kümmern musst. Du kannst eigentlich so ein bisschen den Hippie-Lifestyle durchziehen und im Prinzip in den Tag hineinleben, hast ein sicheres Einkommen, musst dafür aber auch was tun.
Genau.
Und über das Tun sprechen wir jetzt mal. Der Instagram-Angler an sich stellt sich ja heutzutage vor, er macht ein paar geile Stories und dann ist das Content Creation. Ich weiß, dass du auf deinen Social Media Kanälen nicht auffällst durch, dass du dich nicht zum Horst machst, sag ich mal. Nichtsdestotrotz gibt es durchaus Videos von dir, wo du ganz klassische Köderporträts machst und für Diver irgendwelche Köder vorstellst oder Routenserien oder sonstige Sachen. Aber du rennst nicht den ganzen Tag wie ein, nennen wir sie mal, Influencer.
Ja, es ist ein ganz komischer Trend ja geworden bei Instagram. Mittlerweile jeder, der angelt, ist auch gleich irgendwie einer, der Werbung macht für irgendwas, warum auch immer. Was ich bis heute nicht so richtig verstehe. Weil jeder, der irgendwie was fängt, macht dann Werbung in seinem eigenen Sinne irgendwie für das. Und ich frage mich manchmal, warum und wofür und ob man das wirklich auf seinem eigenen Instagram alles so festhalten möchte, das verstehe ich mittlerweile auch nicht mehr so richtig.
Ja, wen das interessiert, ist ja immer noch die wichtigste Frage. So, ne? Ich habe da letzte Woche oder vorletzte Woche mit einem Kumpel drüber gesprochen, dass ich mittlerweile Instagram-Stories einfach auch bei ganz vielen Leuten ungesehen wegskippe, weil es mich einfach
zu nicht viel wird. Alter. Zu viel.
Ich finde, null.
Und die Leute sollten
Leute, die was reposten von irgendwelchen anderen Leuten, weil die irgendwie einen handlangen Barsch gefangen haben, so, Alter, das interessiert mich so komplett gar nicht, ne?
Ja,
und wer will das denn noch hören? Also das ist ja schlimmer als Fernsehwerbung zu seinen besten Zeiten oder so. Das ist ja, boah.
Schlimm, ich verstehe es auch nicht mehr.
Also das machst
also
du den ganzen Tag.
Das mache ich den ganzen Tag, das ist mein Job, den Leuten auf den Sack zu gehen mit all dem, was ich morgens frühstücke, Mittag esse und Abend esse und wann ich beim Friseur war und nebenbei halte ich dann Angelköder, die Kamera. Nee, ich muss... Bei Diver habe ich ein festes Kontingent an Foto, Video und Textmaterial, was ich denen für deren Social-Media-Kanäle zur Verfügung stelle. Und das ist eigentlich mein Job. Aber natürlich in Verbundenheit mit einer logischen und ehrlichen Angelei, also auch mit deren Produkten, dass man die auch wirklich benutzt, sich damit befasst und damit dann halt eben auch die Fische fängt oder halt eben auch nicht. Und da habe ich echt schon Spaß dran. Das ist auch mehr Arbeit, als alle immer so glauben. Alle glauben ja, das ist ganz einfach, man fährt mal eben los und fängt seinen Fisch und macht davon ein Foto und zeigt den Köder und dann ist der Drops gelutscht. Aber es muss ja trotzdem immer noch spannend für einen selber bleiben. Also es muss ja auch immer mal wieder irgendeine Abwechslung rein und man will ja auch nicht Tag ein, Tag aus ein ganzes Anglerleben lang dasselbe Gewässer beangeln und dieselben Fische und mir wird das irgendwann zu langweilig, deshalb fächere ich mich ein bisschen breiter und mache halt mehr Fischarten und auch ein paar mehr Kontinente, weil es dann auch immer spannend bleibt für mich.
Okay, Werden wir jetzt mal konkreter. Mhm. Also du lieferst Bild- und Videomaterial.
Genau.
In einer hohen Qualität, das heißt schon mal, du bist nicht nur Angler, sondern kennst dich auch mit Fotografie und Filmen aus.
Genau.
Das musst du schon mal können. Schreibst du auch Sachen für Diver?
Jein, also ja, ich veröffentliche nach wie vor Artikel, da war ich früher mal viel, viel aktiver, habe früher zum Teil bestimmt 20 Artikel im Jahr veröffentlicht, so viele mache ich jetzt mittlerweile nicht mehr, also Artikel auch im Ausland, heißt, also in Angelzeitungen.
Für Angelzeitung, ja.
Jetzt mittlerweile mache ich so meine, ja, ich würde sagen 4 Artikel im Jahr für die Angelzeitung. Leider gehen die Angelzeitungen ja auch immer so ein bisschen runter, dadurch, dass Social Media, YouTube so stark geworden ist. Früher, vor 10, 15, 20 Jahren, da gab es das alles noch nicht in dem Maße, wie es heutzutage gibt. Da wurde halt viel mehr Angelzeitungen gelesen. Mittlerweile sind halt doch die Social-Media-Kanäle viel, viel stärker geworden. Und dementsprechend muss man die, wenn man ein vernünftiges Marketingpaket hat, auch die gut bedienen.
Ne? Ja, definitiv. Okay, das heißt, schreiben kannst du auch.
Mhm.
Angeln kannst du offensichtlich auch.
Dank der Rechtschreibfunktion auf dem Rechner.
Ja. Nee, Angeln kannst du offensichtlich auch,
mhm.
Auch viel, sehr vielseitig, wie mhm. ich finde, also vornehmlich Spinnfischen, klar, und auf Raubfische, aber ja auch weltweit, ne? Also mhm. wir haben Peacock gehört, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie gern und viel du in Norwegen angelst und mhm. da auch tatsächlich sehr gut gefangen hast bei deinem letzten Trip und
ja.
Du hast also vielseitige Aufgaben, Diver erwartet von dir Material, also das mhm. ist, du musst liefern,
ja.
das ist schon mal klar, das heißt, du stehst wenigstens ein bisschen unter Druck.
Ja.
Du verdienst aber damit ja auch Geld, also du ja. kriegst ja ein Gehalt, glaube ja. ich, ne? Oder kriegst ja. du Honorar oder Gehalt?
Nee, ich habe ein Gehalt, ich bin festangestellt.
Festangestellt, ja. bist versichert tatsächlich,
mhm.
ein Pipapo, hast einen Firmenwagen,
mhm.
wie ich eben gesehen habe,
mhm.
Und deine Ansprechpartner sind, ich weiß nicht, dürfen wir leaken, wie Diver in Deutschland aufgestellt ist oder Diver Cormoran oder sollte man da nicht drüber sprechen?
Da reden wir nicht so viel drüber.
Okay, also mhm. alle, also jeder kennt Diver. Diver ist ein riesengroßes Unternehmen aus ja. Japan. Das ist ja. schweinegutes Tackle. Gerade im Bereich von Rollen natürlich super bekannt. Ich fisch ja. persönlich auch nur Diver-Rollen. Aber ja, mittlerweile auch gut aufgestellt im Bereich Routen in Europa
mhm.
und im Bereich Terminal Tackle und Köder.
Ja, ja. Schnüre nicht zu vergessen.
Schnüre,
japanische
vergessen.
Schnüre sind
genau.
extrem gut.
Und ich weiß nicht, glaube ich, die bekannteste ist ja diese J-Braid oder 8-Braid oder wie
mhm.
heißt die? Ja,
mhm.
J-Braid. Gibt es beide,
ja, ja.
ne?
J-Braid, 8-Braid, ja. Und die neue ist J-Braid Grand. Geniale Schnur.
Genau. Und das ist ja alles hochwertiger Kram so,
mhm.
ne? Und das bedingt ja auch, dass die Kommunikation der Firma oder der Marke ja auch hochwertig ist. Ne?
Ja.
Und das, was du lieferst, da haben wir ja drüber gesprochen, du bist nicht Influencer oder sowas,
mm-mm,
sondern du bist
mm-mm.
halt Content Creator und identifizierst dich natürlich nach außen hin auch mit der Marke,
ja.
weil es halt geiler Kram ist und du
genau.
dahinter stehen kannst, bist aber nicht den ganzen Tag dabei, in deine Instagram-Stories zu sammeln und irgendwelche Produkte vorzustellen, weil
ja.
das halt auch kontraproduktiv wäre und meiner Meinung nach auch für die Firma Diver nicht der richtige Weg wäre.
Nee,
so,
nee.
Ne? Das
Denk
Marketing von Diver in Deutschland ist ja nicht sehr intensiv, sag ich mal.
Ja.
Es ist ja nicht viel. Die Marke
ja.
lebt absolut von ihrer
Qualität. Von ihrem Ruf, Qualität, genau. Ja.
Ne? Und deswegen ist das auch immer so ein kleines Mysterium. Ne? Also
mhm.
man sieht ja auch, die Gang, die da zusammenkommt, ist ja vielseitig, aber dann doch irgendwie von einem Schlag.
Ja.
Wenn man sich
ja.
anguckt, wer jetzt im Diver-Team, ist es ein offizielles Team oder sind es einfach von Diver unterstützte Angler?
Ja, es ist ein kleines Team, würde ich, ja, als Team ist immer Team, die Leute, die zusammenarbeiten, so viel angeln wir und arbeiten wir nicht zusammen, also ein kleiner Bunch an coolen Anglern und die machen auch echt Spaß.
Genau, das sind, können wir ja sagen, es ist einmal Martin, es ist Nils Gabser,
ja,
Horst
ja.
Hennings,
ja.
du,
aus Holland, Marcel Asbrock, Sebastian Bischoff.
Genau, Basti Bischoff noch, den hatte ich auch
Patrol.
Noch auf dem Schirm. Ja, das sind alles Leute, die auch irgendwo dazu passen. Also es ist schon sehr,
ja.
sehr gut ausgewählt.
Ja.
Das sind alles keine Sabbelköppe, es sind alles Leute, die nicht permanent aggressives Product Placement machen oder sonst irgendwas. Also die Strategie, die dahinter wirkt vielleicht wie keine Strategie, ist ja schon eine Strategie. Also da denkt sich ja schon jemand was bei, ne?
Auf jeden Fall.
Und das finde ich halt durchaus interessant zu sehen, dass es bei einer Marke, die schon so etabliert ist und schon so ewig lange da ist, also Cormorant ist ja auch eine Marke, die gibt es seitdem ich denken kann, ja, daher gibt es ja auch schon Ewigkeiten.
Ja.
Und ich habe mal die Aussage gehört, dass Diver eigentlich den europäischen Markt nur so mitnimmt, sagen wir es mal so halb arrogant, weil es gar nicht so relevant ist für Diver, weil Diver einfach weltweit und vor allem im asiatischen Raum, glaube ich, und Amerika, weiß ich nicht, berichtige mich bitte, sehr etabliert ist. Ne?
Ja.
Und vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass Diver hier gar nicht so aggressives Marketing macht, einfach durch Qualität auffällt. So, ne?
Ich habe ja vorher für ZEPCO gearbeitet und da hatten wir die in Deutschland etablierten Marken, Quantum und Rino, ZEPCO. Und da war es ja auch so, dass man ganz klar merkt, diese Marken waren aufgebaut für den deutschen Markt in erster Linie. Es war eine deutsche Marke und dementsprechend hat die auch ihren meisten Umsatz in Deutschland gemacht. Und so ist es mit Japan und Diver natürlich auch. Also Diver ist natürlich extrem stark auf ihrem eigenen Markt. Das liegt aber auch daran, dass die Japaner einfach viel mehr bereit sind, von ihrem Lohn für ihr Hobby auszugeben. Also die Deutschen sind ja schon eher dafür bekannt, ne, die günstigere Schiene zu fahren und sich auf ihren 3.000-Euro-Grillen 15-Cent-Würstchen zu hauen. Aber die Japaner haben da schon eine andere Philosophie. Da ist das Angeln schon ein ganz anderer Lifestyle, wie das hier in Deutschland der Fall ist. Also auch gerade Bekleidung, da gibt der Japaner wie beim Skifahren schon Geld für aus, jedes Jahr die neuesten Klamottenkollektionen zu angeln, als der Deutsche, der dann doch eher zu seinem alten Bundeswehrparker greift.
Hast du schön gesagt. Aber der Japaner hat wahrscheinlich keine Unterbodenbeleuchtung an seinem Grill.
Ja, das stimmt. Ja.
Und keine.
Braucht er auch nicht, so schön ist man ja roh.
Ja, aber wenn der Japaner jetzt mit seinen Tarnklamotten die lebende Forelle angebunden hat und im Schirmzelt sitzt eine Woche, hat er auch keine Gasknarre dabei.
Nee, braucht er nicht. Er hat ein scharfes Messer.
Stimmt. Ja. Ich habe einen Freund, der hat in Japan schmieden gelernt übrigens.
Geil.
Ja, 7 Jahre.
Ja.
Fiese Nummer, ey. Ja, okay, Diver, Kurzporträt der Firma Diver. Also,
ganz, ganz tolle Marke, habe lange überlegt. Ich hatte natürlich nach ZEPCO, dadurch, dass ich im Markt gearbeitet habe, eigentlich zu jeder großen Firma, die in Europa bekannt ist, Kontakt, weil man sich von den Messen kennt, aber auch von den Factories aus China oder irgendwelche Produktmeetings. Keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich natürlich gut vernetzt im Markt und hatte dann natürlich auch mehrere Firmen auf dem Schreibtisch liegen, wo ich so überlegt hätte, eventuell irgendwie in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch wieder Produktmanagement was zu machen. Und mein Wunsch war aber auch ganz klar, Diver zu nehmen, weil es gibt zwar noch einen anderen Rollenhersteller, der Rollen bauen kann, aber Diver bietet mir halt noch das Terminal Tackle dazu. Und die Marke an sich hat einen so tollen Style, der einfach auch zu mir passt. Deshalb habe ich gleich gesagt, nee, entweder wenn ich jetzt im Angelbereich weitermache, dann bei Diver oder sonst mache ich halt irgendwas anderes. Man muss ja nicht im Angeln leben. Und vom Angeln lebt ja auch letztendlich keiner. Auch ein Angelguide ist ja Berufsguide und der angelt zwar den ganzen Tag mit seinen Guiding-Gästen, aber es ist ja nicht so, privat würde der ganz anders angeln. Also das ist ja nicht so, dass der trotzdem von morgens bis abends angeln kann, was er will, sondern er arbeitet ja auch. Also es gibt eigentlich keinen Angler, der nur noch angelt, weil er nichts anderes mehr machen zu braucht. Also nur angeln tue ich auch nicht. Da ist eine ganze Menge, ganz viel mehr Arbeit hinter, als man so glaubt.
Ja, ich wollte gerade sagen, und das klingt jetzt ja erstmal als chillig, ne? Mit ich habe keine 40-Stunden-Woche, ich habe keine Arbeitszeiten, ich habe quasi nur ein Kontingent an Dingen, die ich liefern muss.
Ja.
Und ja, du bist ein chilliger, ausgeglichener Typ so. Mhm. Aber ich glaube, jetzt mal Hose runter, reich wirst damit nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Also auch, es reicht zum Leben so?
Genau, ne? Genau. Also das muss man auch ganz klar sagen. Also ich bin zwar im fest angestellt und bekomme ein Gehalt, aber ich habe auch von vornherein zu meinem Chef gesagt, lieber ein bisschen weiter unten und ich komme gut damit klar. Ich bin ein relativ einfacher Mensch. Ich brauche nicht viel. Ich bin relativ glücklich auch mit einfachen Dingen und ich brauche viele, viele Angelsachen, habe ich denen gesagt, und nicht viel Geld und lasst mich machen und das funktioniert im Moment auch so ganz gut so.
Ja, ich sag mal so, auf dem Bau würdest du mehr verdienen mit Sicherheit.
Ja, definitiv, ja.
Ne? Und gerade jetzt so, ne? Mhm. Also wahrscheinlich selbst als Maurer würdest du mehr verdienen.
Ja, ja, klar.
Ich will nicht über Zahlen sprechen, aber ich weiß sie auch nicht, also mal abgesehen davon, aber ich glaube, ich kann das ganz gut einschätzen. Von daher, ja, du kannst von deinem Job leben.
Ja.
Viele andere in der Angelbranche können das, oder nicht viele in der Angelbranche können das. Ich glaube, ich spreche das fast jede Podcast-Folge an hier, dass die Leute sich das immer so vorstellen, man kann damit viel Geld verdienen. Kann man halt nicht.
Nee.
Das sind in Deutschland zwei Hände voll Menschen, die davon, wenn überhaupt.
Und da muss man ja auch erstmal hinkommen. Jeder träumt natürlich davon, als junger Angler, wenn man Angelzeitungen aufschlägt, YouTube-Videos oder so, oh, das will ich auch mal, den Fisch will ich auch mal fangen und. Aber es ist auch ein langer, steiniger Weg dorthin und es ist auch viel, viel mehr Arbeit, als viele so glauben mögen. Also so der erste 50-Plus-Barsch bei mir, da habe ich mich gefühlt in Millimetern von 40 aus hochgearbeitet, bis ich endlich den 50-Plus-Barsch hatte. Und selbst dann ist das anglerische Leben ja nicht vorbei, wenn man dann gefangen hat. Dann geht es ja trotzdem irgendwie weiter.
Genau. Und da sind wir auch bei einem Punkt, dass du mit Sicherheit ja auch Dinge hast, die dir keinen Spaß machen bei deinem Job. So, ne? Die musst du jetzt nicht benennen, aber das gehört zu jeder Arbeit dazu.
Ja.
Wahrscheinlich wird es bei dir sowas sein, wie ich habe keinen Bock hinterher meine Bilder zu sichten und auszusortieren oder bearbeiten oder
Berichte schreiben.
Und da gerade, aber da sind wir ja bei so einem Ding, wenn ich irgendwie zu rechtfertigen hätte, sag mal, warum hast du denn den Prus angestellt? Das ist voll der Hippie-Hänger und der, was macht der eigentlich den ganzen Tag? Ne? Da würde ich mir auch Berichte schreiben lassen von dem Typen, zu rechtfertigen, einfach hier, darum ist der bei uns. So, ne? Es reicht ja nicht, ein geiler Magger zu sein und mal einen Fuffi in eine Kamera zu halten, sondern es ist ja echt viel mehr. Und da sind wir aber an dem Punkt. Schreiben, knipsen, filmen, schneiden, machst du es auch selber?
Auch,
Schnitt machst du auch selber. Rumreisen, Reisen organisieren und recherchieren.
Ja. Kontakte.
Und Kontakte zu pflegen, also angeln im semi-professionellen und professionellen Bereich oder im Bereich, wo Angeln mehr ist als, sag ich mal, am Wochenende mal losgehen und ein bisschen angeln.
Ja.
Ist ja extrem viel Kontakte zu pflegen und zu hören, was läuft gerade wo.
Ja.
Wer hat wo was gefangen, mit welchem Köder, welche Technik und welche Uhrzeit, bla bla. Das gehört ja auch nochmal dazu.
Ja.
Und wenn du das alles zusammen hast, musst du ja auch noch erstmal dahin fahren.
Ja.
Musst du auch erstmal was fangen.
Eben, und dann auch genau die Zeit erwischen. Also jeder kennt's, man kommt am Spot an, wo eigentlich die großen Fische stehen und das ist eigentlich ganz einfach. Man weiß, welcher Köder, welche Farbe, welche Technik und dann funktioniert es aber eben halt doch nicht. Und das passiert ja jedem Angler, also mir auch mal. Dass du halt wirklich, eigentlich ist alles perfekt und eigentlich stimmt alles, aber die Fische kommen doch nicht. Und da muss man halt schon dann auch häufig zusammen die Zähne zusammenbeißen und das nochmal 2-3 Tage probieren oder halt doch eben umschalten und irgendwo etwas anders machen, um doch dann den Fisch zu fangen.
Ja, und spätestens da wünscht man sich dann vielleicht doch den Stundenlohn vom Bau, wenn du jetzt weißt, ich stelle mir das deprimierend vor, wenn du jetzt sagst, ich fahre nach Holland, weil ich weiß, an dem und dem Baggersee laufen im Winter irgendwie die Barsche gut, fährst da hin, fischt einen Tag, es passiert nichts, du hast aber irgendwie schon für vielleicht einen Artikel, den du schreiben wolltest, für eine Angelzeitung oder für irgendwas Redaktionelles von Diver oder Social Media Geschichten, irgendwas fotografiert und du fängst nicht so. Und am nächsten Tag ist ganz anderes Wetter und deine Klamotten sind irgendwie durchgeschwitzt, du hast wieder was anderes an, kannst wieder von vorne anfangen.
Ja.
Ne? Weil die Fotos nicht zum Vortag passen. Weil da fängst du wieder nichts und dann musst du nochmal einen Tag dranhängen, deine Freundin anrufen und sagen so, ey, du, ich habe hier immer noch nichts gefangen, aber ich muss diesen Monat noch liefern und ich habe letzten Monat schon 15 Bilder zu wenig abgegeben und habe gesagt, ich regle dafür das und das und dann stehst du unter Druck und musst halt unter Druck noch den großen Barsch fangen, ne?
Ja, da war es auf dem Bau schon einfacher, da war, ist um 17 Uhr der Hammer gefallen, dann ging die Bierflasche auf und dann war Feierabend und dann ist Feierabend und bei mir jetzt bei meinem Job, da ist halt schon viel wirklich dieses Recherchieren und genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort aufzutauchen, um dann halt eben auch die Fische zu fangen. Und das ist manchmal echt komplex und auch viel, viel mehr Arbeit. Dann bleibt man wirklich, wie du schon sagst, ein, zwei Nächte länger oder auch einfach nur den Tag. Du sagst zu deiner Frau, ich bin zum Essen wieder da, und dann bist du eben doch nicht zum Essen wieder da, und obwohl du ihr versprochen hast zu kochen. Also das ist schon, also von der Arbeitszeit mit Sicherheit mehr Arbeitszeit, die ich mache, wenn ich sie jetzt in Stunden rechnen würde, als wenn ich jetzt auf dem Bau fest meine 8 bis 17 Uhr arbeiten würde.
Ja.
Definitiv.
Würdest du dem jungen Adrian Prust nochmal die gleiche Laufbahn empfehlen?
Auf jeden Fall. Also ich bin keiner, der viel nach hinten guckt und irgendwie traurig über früher oder sonst und alles war besser damals oder sonst was. Ich bin ziemlich glücklich mit den Schritten, die ich in meinem Leben gegangen bin, auch wenn sie häufig ziemlich, also wie gesagt, ich liebe meine Eltern, aber die haben natürlich schon häufiger mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wenn er unbedingt nach Venezuela oder Brasilien oder sonst wohin musste, um irgendeinen Fisch zu fangen. Bereue ich keinen dieser Schritte. Bisher bin ich sehr ausgeglichen mit dem, was ich erlebt habe, und auch sehr stolz auf das, was ich bisher gemacht habe. Doch
ja, kannst.
Gucke ich gerne drauf zurück und nicht mit einem traurigen Auge.
Das ist gut. Mhm. Würdest du jemandem empfehlen, die gleiche Laufbahn einzuschlagen wie du? Also
auf gar keinen Fall, macht was Vernünftiges, was Bodenständiges. Ich sage immer, Angeln, das bis zum Ellbogen ist das manchmal tragisch. Also nee, lass das lieber sein und macht einen anständigen Job. Geht lieber auf den Bau. Da arbeiten viel zu wenige und da verdient man richtig Geld.
Also wie ich dich kenne und einschätze, wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, machst du das jetzt für immer, wirst du eh sagen, keine Ahnung,
ja,
mal gucken, ne?
Keine Ahnung.
Also kannst du dir grundsätzlich noch mal was ganz anderes vorstellen? Ich habe immer gesagt, wenn ich meinen jetzigen Job nicht mehr machen kann oder will oder irgendwas passiert, keine Ahnung, dann werde ich Bootsführer beim THW, oder bei der Feuerwehr, oder ich mach so eine Pension auf für Fahrradtouristen oder sowas, weißt du? Ich würde sowas ganz anderes machen.
Ich habe mir das auch manchmal auch gerade auf dem Bau gedacht, wenn man da dann so hieß, wenn der Meister einem dann gesagt hat, so ich als kleiner Azubi auf einer Autobahnbrückenbaustelle und mein Meister sagt mir so, du fegst heute die Brücke, und wenn ihr mal so auf so einer 6-spurigen Autobahnbrücke gestanden habt, dann seht ihr, wie viel Fläche das ist. Da braucht man dann so 3-4 Tage zum Fegen. Und das ist ja so Arbeit, wo man nicht groß bei nachdenken muss. Man schwingt einfach nur von morgens 7 bis abends 17 Uhr den Besen und alles ist gut. Und ich glaube, in so einem Job, diese Phasen, mal einen Tag lang zu fegen, ist okay. Also es gibt ja bei allen Jobs irgendwie so monotone Arbeiten, wo man nicht bei nachdenken muss, so die Stanze bei VW irgendwie. Aber das wäre es bei mir auch nicht. Also ich muss es häufig haben, dass ich mir wirklich Gedanken machen muss und brauche das auch immer wieder gefordert zu werden und neu zu lernen. Also das mache ich schon gerne. Deshalb ist es bei mir auch so ungewiss, was ich irgendwann mal machen werde. Was ich in 10 Jahren, ob ich in 10 Jahren, also ganz sicher werde ich in 10 Jahren noch angeln. Ob ich dann noch in der Angelbranche arbeite, kann ich absolut nicht sagen. Keine Ahnung, weil ich auch an vielen anderen Dingen schon Spaß haben kann, auch wenn es Arbeit ist.
Okay, ja, das finde ich, ist eine gesunde Einstellung. Ist halt eine Adrian-Einstellung, ne?
Ja.
Du bist ein bisschen Surfer-Typ eigentlich. Warum surfst du eigentlich nicht?
Weil ich mache ganz, ganz viele Sachen nicht. Ganz, ganz viele. Bewusst nicht, weil ich dann sage, das kostet mich Angelzeit. Also zum Beispiel Skateboardfahren. Ich bin früher viel geskatet, aber ab dem 30. Lebensjahr habe ich mir gesagt, steige ich nicht mehr drauf, weil dann bricht man sich gleich einen Knochen, wenn man sich aufs Maul legt. Und das kostet wieder Angelzeit. Das kann ich nicht riskieren. Deshalb rühre ich alles andere außer Angeln auch nicht an. Für mich ist mein Fokus ist Angeln. Das ist mein Ding, wofür mein Herz schlägt, und deshalb fange ich nicht an mit Fallschirmspringen oder irgendwie surfen, okay, oder.
Ich kann das widerlegen.
Okay.
Pass auf.
Ja.
Ich bin früher auch geskatet.
Mhm.
Und dann hat mein Kumpel irgendwann, als er umgezogen ist, nach weiß ich nicht wie vielen Jahren, mein Skateboard in seinem Keller gefunden.
Mhm.
Und hat mir das wiedergegeben.
Mhm.
Und dann war ich auch so knapp über 30.
Mhm.
Und wollte zum Kumpel fahren.
Ja.
Also mitten in der Woche. Nochmal eben in der Werkstatt 2-3 Bier trinken und wieder zurück.
Ja,
ne?
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, ja, wer ist heute mal im Skateboard? Ne?
Das ist ein Rollbaum.
Bin ich mit dem Skateboard zu ihm hingefahren und dann auch wieder zurück mit 2-3 Bier drinne. Und dann bin ich zu Hause angekommen und musste selber über mich kichern und habe gedacht so, geil, jetzt bist du über 30, ne, und kannst noch besoffen Skateboard fahren, das Leben ist geil. So, du hast alles im Griff. Das fand ich sehr schön.
Ja.
Also es war so.
Ging der Olli sofort, ja.
Olli ging sofort.
Kickflip?
Kickflip beim dritten Versuch gestanden.
Alter.
Nee. Aber.
Dann bist du schon besser als ich, auf jeden Fall. Ja.
Ja. Wir können ja mal zusammen skaten.
Nein, da breche ich mir Knochen. lieber
angeln.
Wenn ich jetzt so bei Instagram sehe, wenn da so ganz kleine Jungs oder Mädels da auf ihren Skateboards durch irgendwelche Halfpipes fahren, denke ich, unfassbar, was diese kleinen Menschen für Eier haben, aber die haben halt eben auch Gummiknochen.
Ja, pass auf, das Ding ist auch, was dazu kommt, also diese Extremsport-Szene, egal welcher Sport, ist da ein ganz gutes Beispiel. Das hat sich ja so ultra krass entwickelt.
Ja.
Ich weiß noch, als Tony Hawk seinen ersten 1080 gesprungen ist, das war halt irgendwie so eine Welt-News, das krasseste.
Der 900 schon, ja.
Oder der 900, genau. Ja, ja. Und dann, wenn du dir jetzt sowas anguckst, so es gab früher im Motocross-Bereich eine DVD, Quatsch, eine VHS, da gab es noch gar keine DVD, die hieß Children of a Metal God. Die wird dir vom Soundtrack, glaube ich, sehr gefallen. Und da war ein Typ, der ist einen Backflip gesprungen, aber in den See rein. Und alle haben gesagt, so, boah, krass, Mann, der springt einen Backflip mit einem Motorrad. So, ne? Und wenn du dir jetzt anguckst, was bei Freestyle-Motocross-Events, was die da machen, ist komplett gelöscht. Und das ist ja das Problem. Deswegen wird ja Red Bull auch Invalidenmanufaktur gerne genannt, weil sie ja diese ganzen Athleten sponsert und dafür sorgt, dass die oder darin unterstützt, dass sie sich immer noch mehr überbieten und immer noch krasser werden. So, ne? Und das ist eine Sache, die ja nicht nur im Extremsport Einzug gehalten hat, sondern auch im Angelsport.
Gibt es jetzt auch schon Red Bull gesponserte?
Nee, weiß ich nicht, aber von anderen Getränkeherstellern.
Ja, okay, ja, ja. Nee, Red Bull, die haben Angelmagazin in Österreich.
Ganz kurz, ich möchte diesen Getränkehersteller, den ihr alle wisst, wen ich jetzt meine, den möchte ich gerade nicht nennen.
Nein, nein.
Aus Gründen, aber ich möchte meine Lanze brechen. Und zwar guckt euch mal an, es gibt ein Interview mit dem Outdoor- und Survival-Abenteuer-YouTuber Fritz Meinecke von, ich glaube, Online-Marketing-Rockstars. Da gibt es, ich glaube, als Podcast und ich glaube, es gibt da auch von ein Video. Also sucht mal nach Fritz Meinecke OMR-Podcast. Hört euch das mal an und macht euch mal ein Bild davon, wie es heutzutage ist, als YouTuber, egal in welchem Bereich, sein Geld zu verdienen. Und dann hört euch auch mal an, was Getränkehersteller damit zu tun haben und bildet euch mal ein Bild davon, weil es bei mir nochmal so einiges ein bisschen nochmal verändert hat in meiner Sicht. Aber wo waren wir jetzt stehen geblieben? Also wir waren beim Double Backflip, Angeln, Motocross.
Genau.
Achso, ja, und ich glaube, dass das im Angeln auch Einzug hält, dass die Leute halt immer, immer krasser werden wollen. Ne?
Ja.
Und wenn ich mir dann angucke, wie Instagram ist, glaube ich, so ein bisschen das Red Bull der Angelbranche. Und es vergiftet ja alle.
Total.
Ich in jeder Podcast-Folge spreche ich darüber, wie scheiße Instagram ist. Ich benutze es selber.
Zu Recht, ja.
Aber Burger hat ja in der letzten Episode diesen Tipp mal gegeben, einfach mal was nicht zu posten.
Ja, ja, finde ich gut.
Was ich ziemlich cool fand. Hört euch das auch nochmal an. Also dann wird nicht mehr der Fisch in der Kamera gehalten, sondern werden die zwei Barsche in die Kamera gehalten.
Genau.
Weil man die vorher schon
wo ich mich dann frage, warum hält man sie? Verstehe ich nicht.
Ja. Dann gibt es diesen geilen Trick, den hat Burger mir mal gezeigt. Also er hat mir den nicht gezeigt, sondern auf einem Foto, auf mehreren Fotos mir den Trick gezeigt. Dass man beim Barsch das Vorfach um die Flosse oder die Stachel der Flosse vorne wickeln kann fürs Foto, damit der Barsch
nicht. Ja, aber die kann einschneiden, sowas mache ich nicht. Ich halte einfach mit der anderen
Hand. Nein, das meine ich auch nicht als geil.
Dass sie oben stehen bleibt. Ja, ja. Und warum dann so,
Zwei Barsche in die Kamera halten, Doppeldrill, Live-Biss, bam.
Ja.
Ja, boah, weiß ich nicht. Also ich glaube, es tut auch dem Angeln nicht gut.
Was man wirklich positiv sagen muss, ist, dass dank gerade auch so Leuten wie Materia das Image der Angler schon sich gehoben hat in den letzten Jahren. Und in der Corona-Zeit ist das schon zu einem immer mehr in Deutschland anerkannten Lifestyle geworden. Das merke ich schon über meine Lebenszeit. Ich angle jetzt etwas über 20 Jahre und früher waren wir wirklich der gelbe Gummistiefel mit dem grünen Bundeswehrparker. Mittlerweile, wie gesagt, dank Materia und Leuten, wo wirklich viele Menschen hingucken, ist Angeln schon ein coolerer Lifestyle und immer mehr angenommener Lifestyle geworden, wie es früher angenommen war von den Leuten. Das ist schon eine schöne Richtung. Bei Instagram wird es halt nur noch, weil die Leute sich halt nur durch Masse irgendwie, sich selber halt nur noch über Masse irgendwie profilieren wollen, also jeden Tag am besten drei Bilder posten sie halt auch eben alles, ohne wirklich noch hinzugucken, was sie da posten. Und das merkt man schon, das wird dann echt träge und langweilig, finde ich, bei vielen.
Ja, genau. Also ich gucke es mir echt ungern an. Mein Instagram-Feed ist zum Beispiel auch einfach, ich folge nur Leuten oder Marken oder Seiten, die mich auch interessieren. So.
Ja, ja.
Weil ich will mir das ja angucken zu meiner Unterhaltung und nicht aus dem Gefallen von irgendwas.
Genau.
So.
Ja.
Und nur weil mir jetzt jemand folgt, folge ich dem nicht zurück. Wenn mich das nicht interessiert, was derjenige macht, dann.
Warum auch, ja.
Also, wenn, was weiß ich, ich öffne dann, wenn ich einen neuen Follower habe, manchmal, dann gucke ich mir das an, wer das ist, so. Mhm. Und wenn ich dann sehe, dass der irgendwie die letzten 10 Fotos aus irgendwelchen Pümmelbarschen bestehen, die, denen er seinen Daumen ins Maul rammt, wie das die Soko-Angelclown so schön sagt, ja, dann folge ich demjenigen halt einfach nicht, weil ich weiß, es ist
ein
Content, der mich nicht interessiert.
Genau.
Und der nicht relevant ist für mich, das ist mir doch kackegal, ob der jetzt an seinem Dorfteich irgendwelche Kackbarsche fängt.
Ja.
Es sei denn, er schreibt immer jemals eine coole Story dazu. Oder
genau,
so,
genau.
Also ich will ja irgendwas, ich will ja
irgendein Mehrwert
Entertainment oder Mehrwert, also den Mehrwert im Fall von, es kann ja seichte Unterhaltung sein oder es kann was Tiefgründiges sein, ist mir eigentlich kackegal. Es gibt halt Leute, die machen auch tolle Reels oder tolle Stories irgendwie. Und deswegen folge ich halt Leuten oder Sachen aus verschiedensten Bereichen, die nicht nur mit Angeln zu tun haben, sondern aus anderen Interessen, die ich noch habe, weil mich das einfach sonst mega nerven würde, mir da den ganzen Tag irgendwie diese ganzen Dullis anzugucken, die,
nimm den Gummifisch, kauf den Gummifisch und am besten in allen Farben, weil alle Farben sind gut.
Was ist denn mit Diver? Gummifische, ne? Ich habe ja gesagt, ich bin Diver-Freund, aber ich kaufe immer nur Diver-Sachen, wenn die bei einem großen Diver-Vertriebspartner Online-Shop im Angebot sind.
Mhm. Also als Content-Creator habe ich natürlich wenig Einfluss auf die Preise und Diver ist natürlich schon nicht ganz günstig, aber mir ist der Mehrwert durch weniger Hassel, durch Qualität halt einfach auch wert. Also gerade so bei den Wobblern, die nehme ich außer Verpackung und dann angel ich die und dann fangen sie ihren Fisch, ohne dass ich mich über irgendwas ärgern muss, Sprengring, Drilling oder ist irgendwas nicht scharf oder funktioniert irgendwas nicht. Gerade bei Wobbler. Ich habe in meinem Leben so viele Wobbler gekauft und ausprobiert und da kommt es dann schon auf ganz kleine Genauigkeiten an, die Japaner schon drauf haben. Und dementsprechend ist es dann auch das Mehrgeld meiner Meinung nach wert. Also ich habe zum Beispiel, ein geiles Beispiel ist, ich habe von Geoff Anderson ganz, ganz tolle Socken. Die hätte ich mir im Leben nie gekauft, weil die kosten, was weiß ich, 45 Euro oder 35. Auf jeden Fall ist es für zwei Socken ist das schon viel Geld. Aber original Merino Wobble. Und ich hätte nie im Leben das Geld ausgegeben, vor ein paar Jahren noch. Jetzt habe ich aber von Geoff Anderson, damals war ich bei dem Sponsoring, ein paar zugeschickt bekommen. Und diese Socken habe ich so lieben gelernt, dass ich sofort jetzt, auch wenn sie 55 Euro kosten würden, würde ich das Geld ausgeben, weil es mir einfach mehr wert ist, dieses mehr Geld auszugeben. Und ich habe so viel Erfahrung im Angeln und so viel mitgemacht und habe auch so viele, wie gesagt, billige Köder gekauft in meinem Leben, wo du dann hinterweise die Packungweise entsorgen konntest, dass ich mittlerweile sage, aber natürlich auch viel mehr Erfahrung habe als so hier der normale Angler. Dadurch, dass ich halt lange in dem Bereich gearbeitet habe oder arbeite, guckt man natürlich auch mit einem anderen Bild auf die Dinge, gerade auch wenn man weiß, wie und was und wo was produziert wird. Wie gesagt, mittlerweile finde ich bei vielen Produkten, dass nicht bei vielen, gerade bei den Diver-Produkten der Preis vollkommen angemessen ist, denn ich bin sehr zufrieden damit und gerade weil ich sie benutze, habe ich es zu schätzen gelernt.
Ja, kann ich
wieder Geoff Anderson sorgen.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ist bei mir tatsächlich auch so mit Ausrüstung, weil ich jemand bin, der sich über Tage auf eine Angelsession freuen kann.
Ja,
also selbst wenn
ich
bei mir im Hausgewässer weiß, in 4 Tagen oder in 5 Tagen fahre ich mit einem Kumpel mit dem Boot angeln und bin dann irgendwie 10 Stunden auf dem Wasser oder 12 oder 14 oder was weiß ich was.
Ja.
Und es ist Regen angesagt. Dann fahre ich halt trotzdem.
Klar.
Und will mir halt das nicht von nichts und niemanden vermiesen lassen. So, wir haben vorhin über Freddy Harbort gesprochen. Für Freddy gibt's keinen Hunger, Durst, Pipi, Kalt.
Nein, kennt er gar nicht. Es gibt es in seinem Leben nicht.
Genau. Und so ähnlich ist es bei mir halt auch. Ne, ich lasse mir halt nicht. Ich sag auch zu Freunden von mir so: Ey, Macker, es ist heute irgendwie 50% Regen angesagt. Warum hast du keine Regenjacke mit? Wenn du frierst und nass bist mit deinem scheiß Baumwollpullover, fahr ich nicht zurück.
Ja.
So, du kannst gerne am Ufer aussteigen, dir ein Taxi rufen. Ich höre nicht auf zu angeln, wenn du nass bist.
Genau.
Da bin ich ein echter Wichser.
Ja, aber dieser Fokus.
Warte, jetzt soll ich
sagen. Entschuldigung.
Deswegen habe ich mir das Nonplusultra an Regenkleidung zugelegt.
Ja.
um einfach zu sagen, Sturm, Regen, Schnee, ja, ist mir alles scheißegal.
Genau.
Ich trage hier Musto, Gore-Tex, MPX es passiert nicht so.
Genau.
Aber ich muss da auch ganz ehrlich sagen, es ist natürlich so, dass wir eine Kooperation haben und ich den Kram auch günstiger bekomme. Und dann für einen Autonormalverbraucher dem zu sagen, ja, hol dir mal eine Regenkombo für 1.700 Euro oder 1.600 Euro.
Ja.
Ey, das macht keiner. Das heißt,
ein Vogel, nein,
dann hast du einen kompletten Nagel im Kopf. Ne?
Ja.
Und das ist halt so, immer finde ich immer schwierig. Auf der einen Seite turnen dann Leute draußen rum, die dir propagieren, das ist das Geilste. Ja, ist es halt auch. Mhm. Und das ist halt einfach auch das Geld wirklich wert.
Ja, ja.
Genauso wie du auch sofort in die Bresche gesprungen bist, gerade für Daiwan gesagt hast, so, ey, das ist aber geil und das ist es wert.
Ja.
Genauso würde ich jedem sagen, Alter, das ist es auch wert. Ne? Kauft euch das Zeug, weil fertig aus Mickey Mouse. Danach brauchst du dich die nächsten 10, 15 Jahre nicht mehr über Regenkleidung unterhalten.
Ja.
Du hast sie. Wenn du dann überlegst, okay, ich habe das jetzt 10 Jahre und zahle jedes Jahr 150 Euro, da zahlst du, ja, das ist schon okay so.
Ja,
ne?
Aber
trotzdem musst du erstmal das Kapital haben. Deswegen, ich finde das immer, das ist so schwierig, ne?
Ist ein Hassel, aber letztendlich ist es ja meine Arbeitsausrüstung beim Angeln, das ist mein Hobby. Mein Hobby, ich habe keinen Bock darauf zu frieren, ich habe keinen Bock darauf, nass zu sein. Früher, ganz früher auch mit billigsten Angelklamotten losgegangen und dann beim Werfen lief einem das Wasser die Arme runter, dann saß man abends da mit dem Hoodie, die ganzen Arme waren nass, das lief einem die Achseln runter, alles durch die Ärmel rein und so. Da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf und zum Glück gibt's ja auch schon, es muss ja kein Musto sein, also es gibt schon mittlerweile gute Bekleidung, der Diver Rainmax zum Beispiel, da bezahlst du ein Drittel und hast ähnliche Qualität.
Ja, weil das ist die Hose, die du vorhin anhattest.
Ja, genau, und da gibt's auch eine Jacke dazu, total stylisch im Design, da kannst du mit abends ein Bier trinken gehen oder angeln gehen, es fällt nicht auf in Fußgängerzone, damit siehst du nicht aus wie ein Angler, also auch unheimlich geschmackvoll im Design, total gut.
Ja, aber das ist halt dieses Qualitätsding, ne? Also ich sag ja auch immer, ich habe lieber einen guten Wobbler anstatt drei, die ich eh nicht fisch. So, ne?
Ja, genau.
Deswegen ist
so
halt
ist
auch
es dann auch.
Einfach für ein Hardbait 15 Euro zu bezahlen.
Ja.
Boah, ich habe letztens einen teuren Ilex-Wobbler das erste Mal gefischt und gleich in eine Steine gehangen.
Ja, habe ich dir heute erzählt. Dadurch, dass ich ja auch viel hier mit den Hardbaits angeln und dann auch um Brückenschatten und so. Ich habe da auch leider immer mal wieder passiert es ja dann doch, dass man zu hoch wirft und dann in so eine Stahlbrücke rein diesen teuren japanischen Wobbler schießt. Aber was ich sagen wollte mit dem einmal weniger kaufen. Man angelt ja auch den einmal weniger. Wenn ich jetzt mich so beim Angeln betrachte, du angelst, wenn du jetzt irgendeine Zielfischart, nehmen wir mal die Meerforelle an, wenn ich jetzt Meerforellen angeln bin, da habe ich mein Standarddesign, das ist Ayu, das sieht aus wie halt ein Sandaal.
Ja.
Den angel ich, da brauche ich nicht 5 Stück von, sondern dann nehme ich diesen einen Sandaal, den angel ich 5 Tage lang durch und dann hat er seinen Job getan. Und da brauche ich auch jetzt nicht die 10 anderen Farben davon.
Nee.
Da habe ich vielleicht noch maximal eine andere Farbe dabei, aber angeln tue ich trotzdem den Sandaal, weil den nehmen sie einfach, den kennen sie, weil die fressen sowieso Sandaale, beziehungsweise Ayus.
Ja, meine Meerforellen-Tackle-Box ist auch tatsächlich einfach nur eine kleine Box. Ne?
Da greift doch immer wieder zu denselben.
Da ist auch genau ein Sandaal drin.
Ja.
Von einer skandinavischen Firma, ein Inline-Blinker.
Ja.
Und den habe ich dann da nochmal drin in eine Nummer leichter und kleiner.
Ja.
Und dann noch zwei Inline-Blinker und ein paar Perlen und Drillinge und Haken.
Ja.
Und das war's, ne? Mehr brauchst du nicht. Und ich fische eigentlich auch nur den einen
Köder. Ja, eben. Du könntest ruhig noch mehr 50 mehr dabei haben. Du angelst doch sowieso denselben. Also
eine wichtige Frage, ne? Hast du also bei Teamanglern, den klassischen Teamanglern, ist es ja so, dass sie Kontingente haben bei ihren Herstellern, für die sie arbeiten.
Ja.
Und dann heißt es so, für so und so viel Euro im Jahr kannst du einkaufen.
Ja.
Für dich oder wenn es irgendwelche wichtigen Neuigkeiten gibt, meistens dann irgendwie neue Köder-Range, da kriegt man die on top natürlich noch geschickt, so damit man dafür Werbung macht.
Klar.
Hast du ein Kontingent bei Diver oder hast du... Zahlst du noch irgendwas für Tackle?
Nein, ich habe kein Kontingent, aber ich bestelle auch gar nicht mehr so viel außer der Reihe. Letztendlich kriege ich viel von den neuesten Sachen zur Verfügung gestellt und mit denen gehe ich dann auch los. Ich sag mal, so diese klassischen Teamangler, wie ich sie bei Zepco auch hatte und so, sind natürlich dafür da, Vertrauen im Kunden herzurufen. Also wann vertraut man seinem Köder? Man beobachtet das immer wieder, auch wenn man mal mit jüngeren oder Anfängeranglern unterwegs ist. Sobald der Angler einen Fisch auf einen Köder gefangen hat, hat er ja gleich Vertrauen. Er, sei es in den Spot, er will immer wieder diese Stelle angeln, weil er hat dort schon mal einen Fisch gefangen. Oder sei es auch in den Köder, weil er hat ja mit diesem Köder einen Fisch gefangen. Also hat er zu Recht ja Vertrauen darin. So, Team- und Testangler sind eigentlich dafür da, dass halt dieses Vertrauen vormachen. Die zeigen, okay, dieser Köder fängt seinen Hecht. Das kannst du genauso als Kunde. Du willst einen Hecht fangen, also geh einfach in den Laden, angelst du so wie ich, ja, den Köder, und dann ist die Chance groß, dass du auch damit einen Hecht fängst.
Das ist aber doch auch ein wichtiges Feedback für das Produktmanagement, oder? Was man von den Leuten kriegt.
Ja, jein. Also ich habe ja, dadurch, dass ich ja so viel im Produktmanagement gearbeitet habe und auch mit einem riesigen Team an Anglern zusammengearbeitet habe, wir hatten ich glaube 140 Leute über Europa verteilt, das meiste waren natürlich Browning-Angler, aber da waren schon eine ganze Menge Leute dabei. Das Problem ist einfach, mit jedem Angler hast du auch drei Antworten mehr auf dem Tisch. Also wenn du jetzt fragst, wie findest du das Grün, und du fragst drei Angler, dann kriegst du 9 unterschiedliche Grüntöne zurück, die man auch machen könnte, weil ja, dieser... Ja, ja. Einzelne Angler natürlich gute Erfahrungen ja auch mit diesem Grün gemacht hat, was anders ist als dein Grün, und dann ruckzuck verläuft man sich dann auch. Da muss man einfach irgendwann sagen, pass auf Leute, das ist jetzt das Grün, was ihr angeln könnt, wenn ihr wollt, und wenn nicht, dann ist es mir auch egal, aber ich kann jetzt nicht 9 verschiedene Grüntöne auf den Markt bringen, weil
ja,
logisch, ne, dann sagt der Händler, wie viel soll ich denn anbauen, nur um deine Köder zu zeigen.
Ja, okay, verstehe ich. Also ich habe einen Bekannten, der für so eine kleine Klitsche arbeitet, als ja, so ein Hybrid aus Teamangler, Influencer und Content Creator und vielleicht auch so, also er gibt wichtiges Feedback fürs Produktmanagement. Ist eine völlig unbekannte Firma, ist absolut nicht relevant, ich werde den Namen hier auch nicht nennen. Mhm. Die hat sich spezialisiert darauf, Einsteiger-Equipment zu machen, was ich absolut okay finde. Ja. Und auch das aber auf einem guten Niveau, also mittelpreisiges Segment bis Niedrigpreissegment, aber qualitativ gute Sachen. Der gibt halt dann scheinbar auch gutes und wichtiges Feedback, so, ne? Und hat natürlich dann auch eine authentische Identifikation mit der Marke, ne? Und das finde ich auch immer ganz interessant, das zu machen.
Ist ja auch wichtig, wie gesagt, ich wollte das jetzt nicht runterreden, aber
überhaupt nicht, gar nicht, aber das ist halt,
glaube ich, desto mehr Feedback man hat, desto mehr Antworten kriegt man als Feedback, und irgendwann kann man sich dann tot diskutieren über einen Fire Tiger und ob der jetzt Streifen oder schwarze Punkte hat, letztendlich der Fisch wird drauf reinfallen, ob das jetzt gestreift, gepunkt oder gezackt ist.
Ja, klar, aber ich meine, ne, wenn du als in so einer kleinen Klitsche läuft das natürlich noch besser als bei Zepco Europe so, ne? Bei Pure Fishing. Mhm. Aber auch eine Firma Pure Fishing sollte natürlich auf das Feedback seiner Team
auf den Markt eingehen, klar.
Und ich denke, das sollte Diver auch tun, wobei ich bin bei Diver, wie gesagt, Diver ist ja so ein Buch mit 7 Siegeln irgendwie. Diver ist immer allgegenwärtig und geil, aber man weiß halt sehr wenig, und ich finde es eher ein Mysterium, die Marke, weil es ist halt wenig rauszuholen da, ne?
Ja.
Okay, willst du noch was Wichtiges loswerden? Möchtest du...
Ja, ich würde hier an dieser Stelle gerne Jörg Ovens grüßen, und ich würde ihn gerne an dieser Stelle mal sitzen haben, also er soll gerne mal in den Podcast kommen, ist einer meiner Lieblingsangler in Deutschland. Ich finde auch einer der besten Angler in Deutschland, den solltest du zu Recht mal hier vor dich setzen. Das ist ein ganz, ganz toller Mensch. Ganz lieben Gruß, Jörg.
Glaubst du, Jörg hört Podcasts?
Nee, aber vielleicht gibt es ihm ja irgendwer weiter.
Ja, also ja. Jörg, du stehst tatsächlich auf meiner Wunschliste, und ich denke, wir werden uns irgendwann mal hier vor dem Mikrofon treffen. Adrian, vielen lieben Dank.
Gerne.
Ich glaube, wir haben den Leuten nochmal einen netten Einblick geben können in deinen Lifestyle.
Vielseitigen Beruf.
Deinen vielseitigen Beruf. Nein, aber so ist das als Hang-Loose, Surfer, Hippie, Gammler in der Angelbranche zu arbeiten.
Ja.
Fluch und Segen zugleich, auf jeden Fall. Es ist Arbeit, auch wenn es bei dir nicht danach aussieht.
Leute, geht lieber auf den Bau, dann braucht ihr auch abends nicht mit dem Auto ins Fitnessstudio zu fahren. Glaubt mir.
So, richtig geil. Gut, Adrian, vielen Dank. Dann hauen wir jetzt hier in den Sack, und ich würde sagen, wir rauchen jetzt noch eine. Ne?
Ja,
Zigaretten drehen kannst du ja.
Genau,
das muss ich jetzt sagen. Und Adrian raucht noch mal mehr zeigen. Als ich. Das muss ich auch noch mal eben kurz, wollte ich noch mal anmerken.
Ach, nur ein bisschen.
Ja. Gut, Adrian, vielen Dank.
Hau rein.
Was für ein unglaublich geiler Macker. So ein tiefenentspannter und positiver Mensch.
Wie sieht's bei euch aus? Wäre sein Lifestyle was für euch? Für mich auf jeden Fall eher nicht, glaube ich. Das wäre mir zu viel Risiko. So die klassischen Spießerziele im Leben wie Wohneigentum, Familie mit Kindern, Haus, Garage, mit Boot drin am besten noch und sowas. Das wäre alles einfach schwer möglich, allein schon aus finanziellen Gründen. Und auf der anderen Seite ist Adrian einfach mit dem, was er macht, einfach so tiefenentspannt, zufrieden und dankbar für das, was er macht und machen kann. Vielleicht auch wegen dem Ass, was er noch im Ärmel hat als Handwerksmeister. Na, da kannst du halt auch nicht sehr tief fallen, ne? Bei dem Fachkräftemangel, den wir momentan haben. Es ist auf jeden Fall cool. Viel Reisen, viel Erleben und vor allem viel Angeln. Und auf der anderen Seite hast du natürlich noch immer den Druck, liefern zu müssen, weil es ist ja auch Arbeit. In der Angelbranche arbeiten ist sicherlich geil, aber mit einem 9-to-5-Job, ihr habt's gehört, ist es halt auch einfach nur Arbeit und man ist genauso gearscht wie alle anderen auch, weil man halt einfach arbeiten muss, während andere vielleicht angeln gehen. Ich finde, die Identifikation mit seiner Arbeit, mit der Firma, bei der man arbeitet oder mit dem Produkt ist natürlich absolut wichtig und ein guter Motivationsgrund. Aber ich finde auch, so eine Leidenschaft kann einem sein Hobby definitiv auch vermiesen, wenn man irgendwann immer tiefere Einblicke kriegt oder man irgendwann abgefuckt ist von dem, was in der Branche abgeht oder man einfach den ganzen Tag nur angeln, 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 angeln hört. Kann einem das sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch mal so auf die Eier gehen, dass man vielleicht selber keinen Bock mehr hat zu angeln. Ich weiß es nicht, ist für mich schwer vorstellbar, aber ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen wollen. Ich habe ja Adrian die ganze Zeit ziemlich frech immer irgendwie fieser Surfer-Hippie oder Gammler genannt. Das ist er aber absolut und überhaupt nicht. Er sieht zwar ein bisschen so aus, aber Adrian hat unglaublichen Tatendrang. Und ihm ist genauso wie mir absolut niemals im Leben langweilig. Es gibt immer was zu tun und falls nicht, dann sucht er sich was. Ich bin schwer beeindruckt von dem jungen Mann und wünsche ihm noch viele, viele Jahre in der Angelbranche. Und falls nicht, ey, scheiß drauf, wird er halt reich auf dem Bau oder macht was ganz anderes. Und ich finde das so beeindruckend, wie er das eigentlich ganz genauso sieht. Und da können wir uns alle mal eine schöne Scheibe von abschneiden. So, ich hoffe, euch hat diese 7. Episode gefallen und ihr habt sie gehört auf dem Weg ans Wasser und fangt jetzt gleich noch ein, zwei richtig fette Bumser. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Wenn ihr mehr erfahren wollt, wenn ihr ein paar Hintergründe hören und sehen wollt, dann folgt mir auf Instagram, internet-8000, folgt vor allem Dicht am Fisch auf Instagram, checkt unsere Website, checkt den Artikel mit der dazugehörigen Fotostrecke zu dieser Podcast-Episode auf www.dichtamfisch.de. Da könnt ihr auch nochmal sehen, wie ich mit Adrian Barschangeln war. Und Leute, lasst euch nicht anquatschen, wir hören uns beim nächsten Mal, unterstützt uns und haut rein.